Psychotalk. Drei Herren auf der Couch. Mit Sebastian Bartoszek, Alexander Hoaxmaster und Sven Rutloff.
Einen wunderschönen guten Abend, Deutschland, ein herzliches Willkommen an die angeschlossenen Funkhäuser in Sachsen, Zürich und Wien.
München hier ist nicht zu vergessen.
München hier und die Vatikanstadt angeschlossen, auch Hamburg natürlich. Von dort an uns zugeschaltet, den Mann, den Boateng sicherlich nicht als Nachbar haben möchte, der wunderbare Psychologe Alexander the Hoaxmaster Waschkau.
Einen wunderschönen guten Abend, wobei ich gar nichts gegen Herrn Boateng als Nachbarn hätte. So, wobei ich finde ihn ein bisschen unsympathisch, weil er meinen Kölner Spieler sehr, sehr umgekloppt hat. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das hat mir damals nicht gut gefallen. Aber das hat weniger damit zu tun, dass er etwas dunklere Hautfarbe hat als ich, sondern weil ich ihn für einen Highsporn halte. Aber wir weichen natürlich völlig ab und wollen natürlich nochmal in unser Sendehaus nach Düsseldorf durchstellen, an dem Apparaten dort, der Mann, der die ganze Sendung fährt, der uns für euch hörbar macht, der großartige, der wunderbare Sven Rutloff.
Danke, danke. Einen wunderschönen guten Abend und um die Runde voll zu machen, wer natürlich wieder zuerst gesprochen hat, ist frisch aus dem Urlaub aus Malle, erholt, happy. Er hat sogar versprochen oder angekündigt, er wird heute nicht ranten, er ist viel zu guter Laune. Mal gucken, ob wir ihn vielleicht doch noch dazu kriegen. Unser Herr aus dem Ruhrgebiet, Sebastian Bartoszek.
Ein herzliches Glück auf.
Ich weiß gar nicht mehr, wie so eine Sendung funktioniert.
Erstmal sagen wir alle, was wir trinken. Ich trinke heute, schön, dass ihr mich fragt, spanischen Absinth.
Was du dir alles leisten kannst, seit du ein Management hast, das ist ja unglaublich.
Ja, also ich habe tatsächlich, ist es so, wenn du 15 Flaschen kaufst, kriegst du 1 Euro Rabatt, kannst du hochrechnen, weil bei 20 Flaschen sind es dann 2 Euro, kaufst du 5.000 Flaschen, ist der Spanier dir 6 Milliarden Euro schuldig und seit ich für die Weltbank arbeite, ist das die Art, wie ich einkaufe.
So haben wir das lose, ich kaufe hier ein.
So haben wir es mit Griechenland ja auch gemacht, ne? Da war es nur der Uso.
Genau, genau. Und bei der Türkei, ich denke, da wird die Angie jetzt auch gut Raki einkaufen und zack, gehört uns Istanbul.
Ich habe hier einen, ich weiß gar nicht, wie der sich offiziell und vernünftig ausspricht, ich habe einen Pirate-Rum hier stehen.
Ich habe hier einen Jahrpilz.
mit Y geschrieben, ein sehr, sehr, sehr leckerer Rum, der mir von einem lieben Freund aus Leipzig seinerzeit mal geschenkt worden ist, obwohl dieses ganze Ding nicht in Leipzig hergestellt wird, sondern in Guyana gebottelt ist und der ist sehr lecker. Und dazu habe ich natürlich das landestypische, möchte ich fast sagen, Astra-Pilz hier noch nebenbei stehen, das ich während der Sendung degustieren werde.
Ich habe ein Bit hier stehen natürlich, um auch
du trinkst Bit?
Ich habe keinen Veltins mehr gehabt, ehrlich gesagt.
Ach, du trinkst auch Veltins.
Schalker. Ich trinke immerhin ordentliches Schlüsselalt, so viel zum Thema Lokalkolorit. Und später schauen wir nochmal.
Ja.
Du wolltest mich beschimpfen zu Beginn der Show.
Ja, ich, Sebastian, ich bin ja mit vielen deiner Medienaktivitäten sehr einverstanden, aber ich habe heute gesehen, dass du in einem Artikel zu Wort kommst, der den Titel trägt, dürfen Mamas sexy sein? Ich müsste das jetzt nochmal gerade raussuchen, wie die originale Schlagzeile ist, weil ich will ja hier nichts Falsches sagen. Ich habe den Artikel natürlich nicht gelesen, sondern mich schon über diese Schlagzeile so massiv aufgeregt. Als natürlich lebender und propagierender Feminist, der ich bin, konnte ich das überhaupt gar nicht gutheißen. So, darf eine Mutter sexy sein? Schreibst du da auf deiner Facebook-Seite? Ich sage ja. Und der Artikel trägt dann die Überschrift Poblitzer, High Heels, tiefer Ausschnitt. Wie sexy schickt sich für die Mutti? Erschienen im Berliner Kurier, dieser Artikel. Und ich muss da mal ganz kurz wirklich ernsthaft sagen, diese Debatte über die sexy Mütter hat eine Schattenseite, die vielleicht gar nicht so bekannt ist. Also zum einen ist zunächst mal die Frage, muss eine Mutter sexy sein, die ich mal gerne stellen möchte? Also welcher Druck wird da mal wieder aufgebaut im Vergleich unter Frauen? Und zum Zweiten, Sebastian, das wirst du genauso wissen wie ich, dass ja viele werdende Mütter inzwischen bei uns in Deutschland und auch in anderen Industrienationen dazu neigen, in Essstörungen zu verfallen, weil sie die Gewichtszunahme während der Schwangerschaft vermeiden wollen. Und so ein Artikel ist ja schon eher, also After Baby Body ist da ja das Stichwort, sendet für mich eindeutig falsche Signale aus.
Ja, liebe Hörer, da merkt ihr, wenn man einen Artikel nicht gelesen hat, sollte man ihn nicht kommentieren. Es geht um nichts von den benannten Themen.
Das ist gut.
Aber auf Twitter, das jetzt in 140 Zeichen mit dem Hashtag Aufschrei dahinter.
Ja.
Und Augen auf, oder wie das heißt. Schau hin, schau hin. Und zack, bin ich am Pranger. Worum es wirklich in dem Artikel ging, für diejenigen, die ihn nicht gelesen haben, eine Mutter hat sich in Hotpants ein Selfie gemacht auf einem Kinderspielplatz im Spiel mit ihrem Kind und wurde dann massiv von anderen Müttern vor allem beschimpft. Und zwar aufs Übelste.
Ja.
Ja. Und da war die Frage, war das richtig, die zu beschimpfen? Und weißt da sage ich, nein.
Dann muss ich an dieser Stelle Melina Kurier für diese Fehlleitenüberschrift. Ich werde morgen an Lisa ruhig schreiben.
Ich glaube, das ist wichtig, mit Einschreiben und Rückschein.
Ja.
Die Redakteurin, ansonsten wird er auch nicht veröffentlicht.
Ich kann dir den Vornamen der Redakteurin sogar sagen.
Der Alexander sollte sie mit Nachnamen ansprechen, weil das wird er nicht ernst
genommen. Ja, nee, den sage ich jetzt nicht, weil der auch nicht im Artikel steht, deswegen gebe ich nur die Susanne.
Ja, sehr gute Susanne. Sie haben die falsche Überschrift gewählt.
So.
Ja.
Ja, man weiß ja nie, wer die Überschriften wählt. Kann ja beim Satz passieren.
Hat
man
normalerweise ja nicht, also zumindest bei Bild, niemals die, die den Artikel geschrieben
haben. Wieso weißt du denn, wie das bei Bild funktioniert?
Oh, da hat wohl jemand Gedächtnisverlust. Ja.
Ah.
Wo, apropos Gedächtnisverlust, wo ist denn jetzt diese scheiß Statistik? Die müsste doch jetzt da sein, oder? Nein, immer noch nicht.
Ich gucke später nochmal, wenn ich Zeit habe. Wenn mir langweilig ist, gucke ich
mal. Wenn du auch hier dazukommst mal.
Ja, Gedächtnisverlust.
Sven, was hast du denn vergessen?
Was habe ich vergessen? Nein, ich habe nicht vergessen vorzubereiten. Nein, tatsächlich haben wir irgendwie für heute ja einen relativ bunten Kessel irgendwie aufgemacht mit unserem Hauptthema. Also Einstiegsthema, Gedächtnisverlust. Hauptthema, mal so benannt, Psycho- und Neuroquatsch. Wir hatten ja im letzten Jahr mal so nach Vorschlägen für Themen gefragt und da kommen auch immer so mal ein paar Sachen hoch, wo man sagt so, ja, aber das ist doch Schwachsinn in der Psychologie und da wird gerade wieder irgendwie eine neue Kuh durchs Dorf getrieben oder wie sagt man?
Sau.
Eine siehste? Kuh durchs Dorf.
Ach, nicht das schlecht. Im Rheinland ist es alles ein bisschen anders.
Ja, hier werden Kühe durchs Dorf getrieben. Ich hab's vergessen. Und insofern, genau, wollten wir uns dann später mal über alle möglichen Sachen unterhalten. Deswegen auch der Hinweis zum Ranten von Herrn Bartoschek, nämlich, da können wir mal so alles rauslassen, was uns eigentlich immer stört, was der Psychologie oder irgendwie den psychologischen Wissenschaften vorgeworfen wird oder was da irgendwie für Pseudokram irgendwie rumfliegt, der eigentlich vollkommen daneben ist. Und schon mal für unseren Chat auch, wenn ihr da noch irgendwelche Themen haben solltet, können wir die gerne aufnehmen. Und dann gucken wir mal, ob wir den Sebastian noch zum Ranten kriegen.
Also erstmal Tag Hallo, der deutschen Chat. Zukunft im Chat angesprochen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was ich in diesem Kontext hier dazu sagen soll. Wenn du, mein Lieber oder meine liebe Jasen, das nochmal ausführen kannst, dann gucke ich, dass ich das irgendwie eingebaut kriege. Aber das später dann.
Lustigerweise, also hallo Chat natürlich erstmal nach draußen. Schön, dass ihr alle da seid. Wer noch in den Chat reinkommen möchte, findet das auf der Seite www.psycho-talk.de, wie man zum Chat kommt. Da kann man sich dann einloggen. Witzigerweise finde ich jetzt, dass ich habe nicht aufgepasst, wann das geändert wurde und wann das reinkam. Wir haben jetzt einen MILF im Chat.
Ja.
Finde ich lustig.
Passt da hat ja letztens der Postillon investigativ aufgeklärt, die meisten MILFs in Filmen haben in Wirklichkeit gar keine Kinder.
Das ist ein Skandal.
Ja. Alice Schwarzer soll das als echte Meldung interpretiert haben. Hört man.
Angelika Milster.
Angelika Milster.
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 Achso, Milster.
Milster. Heißt die gute Dame. Ja, ja, das sind Filme, Jan 42. Also daran kann man nicht rumdeulen. Ja, also wir wollen über das Thema Gedächtnisverlust zum Einstieg mal reden. Und ich glaube, Sebastian, da bietet sich zunächst mal auch ein Stück weit an. Wir haben das ja schon damals in München in grauer Vorzeit zusammen getan, aus verschiedenen Gründen, weil deine eigentliche Referatspartnerin da verhindert war und dann musste ich mir einen Rock anziehen und auf die Bühne kommen, was ich ja bis heute ganz schlimm fand und da Ersatz spielen. Aber auch und
seitdem ist auch die Frage, wie sexy darf Alex
der,
sein?
Der Hoaxmaster sein. Endgültig geklärt. Also da haben wir ja auch über das Gedächtnis gesprochen. Und was ich ja als Psychologe immer nicht müde werde zu betonen, ist ja, dass das Gedächtnis auf der einen Seite eine prima Angelegenheit ist, aber eigentlich deutlich schlechter ist, als man eigentlich so erwarten würde. Ne?
Naja, die Analogien sind falsch. Ich finde nicht, dass es schlechter ist, sondern es ist nur dann schlechter, wenn man von den falschen Analogien ausgeht und die orientieren sich wiederum an dem, was so aktuell Stand der allgemeinen Technik ist. Also sprich, die meisten Menschen tendieren dazu, sich das Gedächtnis wie einen Computer vorzustellen.
Oder einen Videorekorder.
Früher, ja, damals, vor 20 Jahren war das so. Aber heutzutage wie ein Computer. Und dieses Bild ist schlicht falsch. Und deswegen wird dann oft gesagt, das Gedächtnis sei ja irgendwie gar nicht so toll. Im Gegenteil, das Gedächtnis ist wunderbar, nur es macht eben nicht das, was wir von einem Rechner erwarten würden. Sprich, das Gedächtnis ändert seine Inhalte immer und immer und immer wieder, also rückwirkend auch. Ne? Sprich, alle Erinnerungen, die wir haben, sind im Detail alle so nie passiert. Das ist die wunderbare Erkenntnis. Deswegen vertrete ich ja auch stark konstruktivistische Ansätze und zwar mit dem klaren Ziel, dass man so eine einheitliche Biografie sich rückwirkend erzeugt, erschafft und wir speichern ganz viele Eindrücke auch gar nicht ab, sondern ergänzen sie dann bei Bedarf so, dass sie uns plausibel erscheinen. Riesenproblem bei Gericht. Mhm. Und ja, dementsprechend ist das alles auch nicht so bei Gedächtnisverlusten, wie man sich das vorstellt, dass auf einmal ein Teil der Festplatte gelöscht ist. Sondern wenn man schon diese Analogie bemühen möchte, unbedingt, dann ist meist eher der Zugriff auf diese Platte gestört und nicht die Platte gelöscht.
Naja, gelöscht ist sowieso schwierig, aber wir können ja mal, wenn es um das Thema Gedächtnisverlust, Amnesie geht, muss man vielleicht auch einmal vorherschicken, dass es ja unterschiedliche Gründe dafür gibt. Also das Löschen, wenn ich bei der Löschanalogie bleibe, dann würde ich eher sagen, da ist was kaputt gegangen. Das gibt es natürlich auch. Das heißt, es kann natürlich sein, dass es Läsionen im Gehirn gibt. Das heißt, dass Bereiche des Gehirns beschädigt werden, dass da die Zellen sterben oder verletzt werden. Und dann ist es tatsächlich so, das wäre dann die Analogie, dass die Festplatte an der Stelle kaputt ist. Das wäre aber tatsächlich ein Gedächtnisverlust, der eine rein formal organische Ursache erstmal hat. Und da kann man in der Regel, was Gedächtnisleistung angeht, dann auch wenig retten, so im Nachhinein. Weil das ist halt dann weg, der Teil des Gehirns. Ist aber eher die Ausnahme bei Amnesie. Mhm.
Wobei man auch dazu sagen kann, also wenn du von organischen Ursachen sprichst, und das war auch schon gerade ein Thema, was im Chat hochkam, die Ursachen dafür sind natürlich vielfältig, ne? Wo jeder sofort dran denkt, du hast eine Verletzung, irgendein Schädeltrauma, wie auch immer. Und
eine so. Läsion, um mal den Fachbegriff
eine Läsion.
Habe ich schön gemacht, ne? Läsion mal so einfließen lassen.
Läsion. Alle möglichen Arten von Gehirnerkrankungen natürlich, die das sozusagen nach sich ziehen. Also nicht Trauma, sondern tatsächlich eine Erkrankung. Oder eben auch Vergiftungen tatsächlich, die eben dazu beitragen können, dass die entsprechenden Zellen oder Areale zerstört werden. Wenn es denn tatsächlich, genau wie du sagst, um organische Schäden an der Stelle geht.
Zum Beispiel bei dem Korsakow-Syndrom, was ich auf dem Schirm habe. Mhm. Also Ja. Ich saufe mir meine Hirnzellen, vereinfacht gesprochen, weg. Das ist ein Teil des Ganzen. Hat ja. aber dann auch natürlich körperliche Sachen. Man kennt diese grobporigen Nasen bei Korsakow-Patienten. Aber das ist so lustig, wie dann immer so Leute finden, die irgendwie in diesem Bereich sind, tatsächlich ein nachhaltiger Gedächtnisverlust, mit dem die Personen da dann zu kämpfen haben.
Weitere organische Ursache ist auch zum Beispiel ein Schlaganfall, also ne, eine Blutung im Gehirn, ja. durch die dann auch Bereiche des Gehirns beschädigt werden. Da ist es aber häufiger natürlich so, das kennt dann ja auch jeder von einem Schlaganfall, dass das eher so im Bereich des Motorkortex häufig passiert. Das heißt also da, wo die Bewegungen gesteuert werden, deswegen ja häufig auch dann eine halbseitige Lähmung, weil normalerweise ein Schlaganfall nur auf einer Seite des Gehirns in der Regel stattfindet. Und dann erstmal diese Gehirnhälfte in Mitleidenschaft gezogen ist und dann auch die motorischen Teile. Aber natürlich können auch da die Teile des Gehirns betroffen sein, in denen Gedächtnisinhalte abgelegt sind.
Weil vielleicht sollten wir uns so ein bisschen von den organischen oder somatischen, wie man auch sagt, Ursachen entfernen, weil das ja schon eher der Beritt von Medizinern ist, wo man das ganz gut dargestellt findet, wie weit solche Sachen mit organischer Ursache führen können. Kann ich immer wieder Oliver Sacks empfehlen, der ja. leider mittlerweile verstorbene. Übrigens, ich habe seine 4 Aufsätze gelesen. Dankbarkeit heißt das Buch, das er noch kurz vor seinem Tod diese 4 Aufsätze geschrieben hat. Kann ich jedem empfehlen, denke ich bis heute drüber nach. Und der hat aber auf jeden Fall über Einzelfälle unglaublich viel an eben neurologischen Erkrankungen dargestellt und beschrieben, die eben zu Veränderung des Wesens über Veränderung des Hirns geführt haben. Kann ich nur empfehlen.
Und da dann eben auch genau das, was wir angedeutet haben, es kommt natürlich immer sehr stark drauf an, welche Teile des Gehirns sind dann tatsächlich gestört, was natürlich dann zu ganz unterschiedlichen Ausprägungen auch dann von Gedächtnisverlust führen. Also was wird nicht erinnert oder ganze also einfach nur Kategorien werden nicht erinnert. Ne? Also es kann eben durchaus sein, dass man amnestisches Syndrom, genau, das war's. Also ich kann mich zum Beispiel an alle möglichen Prozesse oder Handlungsabläufe, kann ich mich wunderbar erinnern. Ich kann alle möglichen Sachen machen, aber mein episodisches Gedächtnis, also insbesondere, also was ich erlebt habe und zu meiner eigenen Person ist gestört. Das heißt, jemand hat einen massiven Gedächtnisverlust, ist aber sozusagen in seinen Fähigkeiten eigentlich noch vollkommen da. Alles, was er im Laufe des Lebens irgendwo gelernt hat, ist noch da. Aber die Erinnerung an das, was der Mensch erlebt hat und was ihn eigentlich ausmacht, ist verschwunden an der Stelle.
Das heißt, um es begreifbar zu machen, man kann auch Schuhe binden, Fahrrad fahren, schwimmen, kann sich eine Scheibe Brot schmieren. Also all das sind ja auch Prozesse, die im Gehirn abgelegt sind, die wir gelernt haben. Das alles ist nicht beschädigt, aber ja, du hast gerade schon gesagt, eben das Episodische oder das Persönliche ist halt massiv eingeschränkt.
Ja. So, aber genau, ihr wolltet auf die mehr psychologischen
Gedächtnis. Ja, Sebastian wollte das. Ich wollte das nicht, aber Herr Bartschek da hier mal wieder den Ton vor.
Ja, ich denke, das bietet sich ja in einem Psychologen-Podcast an. Ne?
Das ach, ist auch völlig abwegig. Völlig, Sebastian, das ist hier wieder mit deiner Springer-Attitüde da.
Wir können meinetwegen auch gerne, wenn es relevanter ist, über den Einfluss von Homöopathie auf Gedächtnisverlust diskutieren. Auch da bin ich für offen.
Ja, ich würde lieber über den Einfluss von extremistischen politischen Einstellungen auf Gedächtnisverlust
vielleicht diskutieren. Das ist ein sehr spannender Punkt. Das ist ein ganz spannender Punkt, weil da ja offensichtlich sehr viele Leute in einem zunehmenden Maße vergessen, auf einer kulturellen Ebene, was hier sich so im Land mal ereignet hat vor einigen Jahren.
Dieses wunderbare Extra-3-Meme gesehen zur Resolution, Völkermordsresolution in Armenien.
Nee.
Also ne, Merkel und Steinmeier waren ja bekanntermaßen nicht dabei, ne, bei der Abstimmung. Und dann sagt Steinmeier zu ihr, also ne, als Sprechblase, was sagen wir denn jetzt? Und sie antwortet, wir sagen einfach, wir haben nichts davon gewusst. Das funktioniert bei Völkermord immer.
Hey, ja. Ja, zurück zur Psychologie.
Sebastian.
Ja, Psychologie ist gut. Studiert Psychologie. Was war die Frage, Alexander?
Gedächtnisverlust, Sebastian. Haha.
Okay, Gedächtnisverlust. Zum Beispiel in Form von dissoziativen Störungen, bevor wir jetzt auf die Amnesien vielleicht gehen. Dissoziative Störung heißt also, ich spalte etwas von mir ab. Das heißt, das kann ein Körperteil sein, das kann aber eben auch eine Erinnerung sein. Und beispielsweise bei Menschen, die etwas sehr, sehr Schlimmes erlebt haben, wir sprechen da von einem Trauma, also einer Situation, die über alle Fähigkeiten hinausging, die die Person in dem Moment hatte, um die Situation zu bewältigen.
Wer sich zum Thema Trauma interessiert, der kann nochmal in unsere letzte Folge hineinhören.
Ja, dieser Traumhaft.
Da haben wir nämlich auch über posttraumatische Belastungsstörung und Traumata gesprochen. Da wird das nochmal sehr schön
aufgeschrieben. Und schlechte Wortspiele
haben wir da gemacht, ganz viele, ja. Aber Batman war eine Frau, das fand ich auch ganz spannend. Aber machen wir weiter.
Ja, wobei Geschlecht ja ein soziales Konstrukt ist. Und dann haben wir in solchen Situationen eben mitunter, dass die Person auch die Erinnerung abspaltet, dissoziiert und in dem Sinne dann nicht das, was man im Alltag unter Gedächtnisverlust versteht, hat, aber keinen bewussten Zugriff mehr mitunter auf das nehmen kann, was sie erlebt hat oder dem sie ausgesetzt war.
Das ist übrigens im Rahmen der Psychotherapie durchaus ein Aspekt. Das klingt so ein bisschen komisch, aber es ist tatsächlich ganz gut belegt, dass zum Beispiel Kinder, die unter sexuellem oder anderem körperlichen Missbrauch gelitten haben, das tatsächlich so weit dissoziieren können und vergessen können, dass sie das wirklich nicht mehr präsent haben, was da passiert ist. Und es kommt dann immer wieder in therapeutischen Settings vor, dass dann mit einem Mal im Rahmen der Therapie diese Erinnerung wieder aktiviert wird oder wieder abrufbar wird und dann deutlich wird, was da in der Vergangenheit geschehen ist. Und das ist tatsächlich diesen Patienten über viele Jahre nicht bewusst verfügbar gewesen, dass das passiert ist. Also das ist tatsächlich eine Geschichte, die sehr erstaunlich ist und die, wir haben es ja in der Traumata-Folge schon auch beschrieben, ja so eine Art Schutzmechanismus dann letztendlich der Psyche ist, um diese belastenden Erlebnisse, Sebastian hat es gesagt, die man nicht mehr verarbeiten kann, wo einem die Energie fällt, die werden einfach abgeschaltet und dann ist es nicht mehr existent und das macht ganz offensichtlich das Gehirn von ganz alleine. Also eigentlich eine sehr, sehr erstaunliche Leistung, die evolutionär natürlich auch durchaus Sinn macht im Zweifelsfall, aber die im Zweifelsfall dann auch zu größer angelegten Störungen später im Leben dann führen.
Kann.
Muss nicht, kann.
Genau. Kann, deswegen, weil ich habe es in meiner Tätigkeit in der Jugendhilfe oft erlebt, dass ein Automatismus vorausgesetzt wird. Also das Kind musste aber jetzt mal die Sachen aufarbeiten, weil sonst wird das auf jeden Fall dann später was Schlimmes. Und das ist halt nicht so.
Ja. Das ist eben auch die grundsätzliche, auch ne, fällt schon unter Psychoquatsch eigentlich, so diese Vorstellung, dass bei jeder Art von Therapie eigentlich du an die Wurzeln aus der Kindheit irgendwie dran musst, weil ansonsten kannst du das nicht lösen.
Ja, ja und genau, und dass es einen Automatismus gibt, dass eine bestimmte Art von Erlebnissen zu einer psychischen Störung führen müsse.
Mhm, ja.
Und ich habe ganz oft auch Richter erlebt, die total irritiert sind, wenn ich sage, ja, das, also anders. Steht dann immer so im Raum.
Das kann, muss
also,
aber nicht.
Ja, aber steht dann immer so im Raum, da, aber das war doch schlimm. So, ne? Und dann wirst du komisch angucken, wenn du sagst, ja, das war schlimm, aber das hat nicht automatisch was zur Folge. Ne? So.
Ich kann auch einen komplizierten Bruch haben und trotzdem irgendwie geht es mir nach 2 Jahren super und ich habe keinerlei Folgeerscheinungen.
Genau, ich könnte sogar, um das auf die Spitze zu treiben, ich kann sogar einen Bruch haben und der verheilt von alleine tipptopp. Unwahrscheinlich, aber passiert.
Ja. Aber das ist ja, glaube ich, dem Umstand geschuldet, dass da immer noch so sehr der erste Aufschlag der Psychotherapie, nämlich das, was Freud sich mal im Rahmen seiner Psychoanalyse ausgedacht hat,
ja,
immer noch im Raum steht. Also man muss ja nochmal sagen, Sigmund Freud der ja die gesamte Psychotherapie und so wird es ja manchmal korporiert, die Psychologie als solche ja erstmal ans Laufen gebracht hat, hat ja alle seine Thesen nicht empirisch überprüft, so wie wir es heute wissenschaftlich überprüfen, wie wir das heute tun würden, sondern er hat eine Theorie aufgestellt, die ihm plausibel erschien und hat dann mit dieser Theorie gearbeitet und hat damit Erfolge erzielt. Und dann hat er gesagt, die Theorie muss stimmen. Das ist natürlich kein sauberes wissenschaftliches Arbeiten, aber die Psychoanalyse sagt eben, dass jede Form der psychischen Störung einen Ursache eines ungelösten Konfliktes in der Lebensgeschichte der Person ist. Und in einer Analyse soll eben bis zu dem Punkt gegangen werden, wo dieser ungelöste Konflikt, also das kann Trauma sein oder andere Dinge, identifiziert wird, dann erlebt der Patient nochmal diese Situation, ich mache es ganz einfach, nochmal durch in der Therapie, damit ist dieser Konflikt gelöst und damit ist dann automatisch auch die psychische Erkrankung, das psychische Problem verschwunden. Und ich glaube, dieses Bild ist immer noch sehr tief verwurzelt in den allermeisten Menschen, die sich mit der Materie nicht so intensiv beschäftigen.
Das plus, dass man einfach davon ausgeht, dass es Sachen gibt, die bei einem Menschen doch was machen müssen.
Mhm. Ja.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel in meinen Fällen Kinder habe, die über Jahre missbraucht werden, dann finde ich das eigentlich auch einen sehr nachvollziehbaren und sehr empathischen Ansatz zu sagen, da muss doch was passieren. So, ne? Und damit ist dann eben gemeint eine psychische Störung. Ich glaube, die beiden Sachen spielen da zusammen rein.
Wie gerade auch im Chat nochmal gesagt wurde, das war auch ein Thema, das im Zusammenhang mit unseren Zuschauerfragen mal hochkam. Dieses ganze Thema der Resilienz, also der psychischen Widerstandsfähigkeit, also die eben aus vielen Quellen natürlich stammen kann, dass ich einfach in der Lage bin, die Fähigkeit habe, entsprechende Krisen zu bewältigen. Ja, und jetzt, das ist eben auch wieder individuell unterschiedlich, aber ich eben da auch, ich sag jetzt mal, ein gewisses Immunsystem mitbringe, ja, das mehr oder weniger stark ausgeprägt sein kann, je nachdem, was mich da betrifft. Kennen wir ja von uns auch selber dann später. Es gibt einfach dann im Laufe des Lebens irgendwelche Dinge, die uns furchtbar fuchsen, die uns ständig ärgern, auch obwohl wir wissen, das ist irgendwie eine Nichtigkeit, aber es ist so angelegt, das geht uns sehr nahe. Und andere Sachen, wo andere dann irgendwie schon längst irgendwie heulend und weinend in der Ecke sitzen, prallen uns ab. Entweder, ne, aufgrund unserer Geschichte oder unseres sozialen Netzes oder einfach anderer Mechanismen.
Unserer Gene.
Ja, das ist entsprechend. Auch darin unterscheiden sich halt Menschen. Punkt.
Ja, außer eineiige Zwillinge. Aber das ist eine andere Geschichte.
Die anderen haben ja erzählt wird. Achso, Gene. Ja, ja, wobei selbst eineiige Zwillinge können ja durchaus unterschiedliche Erfahrungen machen und auf die gleichen Reize unterschiedlich reagieren.
So ist das.
Ich werde mich übrigens, glaube ich, für die Psi-Tests der GWUP anmelden.
Weil?
Ich habe heute, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ein Abgeordneter der AfD hat heute in Sachsen-Anhalt, das ist dort, wo früher sowjetisch besetzte Zone war, hat auf eine Aussage, wo ein anderer Abgeordneter in seiner Rede sagte, es gäbe Länder, in denen Homosexualität mit Gefängnis bestraft wird, rief der AfD-Abgeordnete Gehlmann dazwischen, das sollten wir in Deutschland auch machen. Und ich habe, als das jetzt bekannt wurde, gesagt, dass Gehlmann sagen wird, da wurde einfach falsch protokolliert, ich habe das nie gesagt und das erst an anderer Stelle. Und ich erfahre gerade eben, dass mittlerweile Herr Gehlmann erklärt, dass diese Aussage so nicht gefallen ist und sich außerdem auf einen völlig anderen Absatz der Rede bezogen habe. Ich kann AfD wahrsagen.
Ist jetzt aber keine sonderlich großartige Leistung.
Im Chat kam gerade mal die Nachfrage, ob man denn Resilienz mit einem Verlust von Empathie bezahlen würde. Kurze Antwort, nicht notwendigerweise. Also nur weil mich etwas jetzt persönlich nicht besonders stark berührt, heißt das ja nicht, dass ich nachempfinden, also in Anführungsstrichen, nachempfinden kann, wie das andere Menschen berührt. Also gerade wenn man dann wieder in den Bereich Pflegeberufe geht, ja, zum Beispiel, da haben Menschen schon ein sehr gutes Gefühl dafür, wie etwas auf andere wirkt, aber man selber, also im Gegenteil, es kann sogar so sein, auch da wieder ein gewisser Schutzmechanismus mir selbst gegenüber. Ich verstehe sehr gut, was das mit anderen macht, aber ich habe eine gewisse Rolle in dieser Situation, die ich ausüben möchte, und deswegen lasse ich das nicht so nah an mich herankommen, und wenn ich die entsprechenden Mechanismen habe, dann lasse ich das auch nicht so nah an mich herankommen, um eben auch in der Situation mit den Menschen, die es halt wirklich betrifft, zu funktionieren. Also das eine schließt das andere nicht aus.
Ich habe aber, weil wir so ein bisschen abzweigen, noch ein prima Beispiel für Gedächtnisverlust oder für eine Ursache für Gedächtnisverlust.
Es fällt nur gerade nicht ein.
Nein, ich würde es gerne sagen. Nämlich der berühmt-berüchtigte Filmriss. Es gibt nämlich auch durchaus eine durch Vergiftung oder, na gut, eigentlich ist es dann ja schon eine Vergiftung, ja. Also Substanz induziert, aber auch Drogen können das hervorrufen. Also der
Alkohol
eine
ist eine Droge.
Ja, ja Alkohol ja. Ist aber auch, ja, eigentlich ist der Alkohol da der Wirkstoff Ethanol, und Ethanol ist ja eigentlich sogar giftig.
Genau.
Deswegen habe ich es an der Stelle.
Korsakow. Hm?
So, deswegen habe ich es an der Stelle differenziert, Sebastian, aber du hast natürlich völlig recht, Alkohol ist eine Droge. Das Internet übrigens auch. Aber was ich sagen wollte war, dieses Gefühl, das der ein oder andere vielleicht kennt, wenn man auf einer Party mal sich so richtig einen gegeben hat und einem dann am nächsten Tag nicht mehr so ganz plausibel ist, was man denn noch so alles getan hat an dem Abend, das ist auch so ein typisches Beispiel für, oder das ist ein typisches Beispiel für einen Gedächtnisverlust, der substanzinduziert ist. Übrigens auch gern genommen, wenn wir dann in den kriminalistischen Kontext gehen bei den K.O.-Tropfen. Auch da ist es so, dass dann durch diese Substanz durchaus das Gedächtnis massiv gestört ist und man gar nicht mehr so genau weiß, was passiert ist, obwohl man nicht ganz bewusstlos eigentlich ist.
Um medizinisch zu werden, die K.O.-Tropfen sind, glaube ich, meines Wissens meist Rohypnol-Derivate, ne? Mhm,
genau.
Ja. Also Psychopharmaka im weitesten Sinne.
Ja, Sedativum, ne?
Ja, Betäubungsmittel dann, ja. Ja, also das ist natürlich auch eine Geschichte, auch da sieht
Wobei, man ich weiß nicht, mal ganz kurz eure Erfahrung, was ich für mich spannend finde, also wir nennen es in unserem Freundeskreis der Punkt, an dem das Männchen mit dem Hämmerchen kommt.
Ich Geht merke, es jetzt über Rohypnol oder Filmriss? Entschuldigung, die Frage war angemessen.
Eine berechtigte Frage bei meinem Freundeskreis Sven, ja, da hast du recht. Ich rede über Alkohol. Und was mir aufgefallen ist, das hängt bei mir gar nicht mit der Menge zusammen. Ich weiß bis heute gar nicht, womit es zusammenhängt. Aber es gab Abende, da habe ich wirklich nicht viel für meine Verhältnisse getrunken und hatte einen Filmriss. Und es gab Abende, da habe ich für meine Verhältnisse richtig viel gesoffen und habe keinen Filmriss. Ist das bei euch ähnlich?
Ich kann behaupten, dass ich eigentlich bisher noch nie einen Filmriss hatte.
Dito.
Was nicht heißt, dass es nicht schon auch durchaus Abende gab, die ich dann irgendwo liegend in der Ecke verbracht habe. Das Bedauerliche dabei...
du erinnerst dich noch dran.
Es ist die Tatsache, dass ich eben keinen Filmriss hatte. Also diese, ich kenne auch den sehr gut, der dann kommt, aber der hebelt mich dann immer aus. Oder es ist ja, in meinem Alter trinkt man ja auch nicht mehr so viel, aber als ich noch jung und sportlich unterwegs war, war es dann schon so, dass dann so dieser maximale Knalleffekt kam und ich einfach absolut volltrunken war, aber in der Regel dann alles noch mitgekriegt habe, eher so eine Paralyse hatte, dass ich mehr oder weniger noch grinsend in der Ecke sitzen konnte und dann irgendwann verschlafen bin. Aber so diesen Filmriss.
Der Filmriss kommt übrigens auch nicht. Das haben wir haben ja viel darüber diskutiert mit den Jungs, der kommt gar nicht am maximalen Zeitpunkt des Trinkens, sondern meist, wenn du, also zum Beispiel du trinkst irgendwie in einer, keine Ahnung, in einer Kneipe oder so und gehst dann irgendwie nach draußen aus Gründen. Man hat ja eher, das ist ja immer ganz viele schlaue Gründe, irgendwas zu tun, wenn du betrunken bist. Gehst nach draußen, hast die frische Luft und dann, klack, dann ist vorbei. Egal, ob du da den maximalen Punkt des Alkoholkonsums hattest oder eben nicht.
Vielleicht ist es bei... Ja, das wäre jetzt eine interessante Studie, die man mal überprüfen müsste. Vielleicht
ich stelle mich zur Verfügung für die Wissenschaft.
Ich, Ich stelle mal die These an, dass man vielleicht gerade immer am maximalen Punkt des Alkohols das Bedürfnis hat, nach draußen zu gehen. Und dann zusätzlich.
Also das kann ich widerlegen. Ich rauche ja und ich rauche mehr an einem Abend, wo ich Alkohol trinke und gehe regelmäßig raus. Und es gibt dann ab und an, ich habe ja nicht regelmäßig einen Filmriss, aber bei den Episoden, wo ich einen Filmriss hatte, hatte ich den einen eigentlich. Nee, auch nicht. Relativ früh, relativ spät. Also ich kriege kein System da rein.
Aber das ist, glaube ich, ist das nicht so, also da...
Du brauchst eine größere Stichprobe.
Ja.
Wir der Rio macht mal das auch mit.
Wissenschaftlich kontrollierten Bedingungen müssen wir uns mal die Kante geben, aber da kommen wir...
Das machen wir ungefähr alle 2 Monate.
Ja. Wir kommen vom Pfad ab, aber ich glaube, da spielen auch noch so andere Faktoren. Ausgeschlafenheit, Nahrungsaufnahme, generelle Konstitution, also all das spielt ja da auch noch mit rein. Ne?
Das hat im Chat Kadu gepostet, was ich in dem Zusammenhang einen sehr passenden Nick finde, aber das am Rande.
Ja.
Hallo Whisky-Fans.
Und ich werde übrigens nicht Frostschutzmittel trinken, wie mir hier gerade empfohlen wird, damit ich auch mal einen Filmriss habe, weil ich sowieso schon schlechte Augen habe und ich möchte den letzten Rest meiner Sehkraft noch behalten.
Ich knarze etwas, wird mir hier gerade gesagt.
Ja, zwischendurch bist du immer mal so am Knarzen, Sebastian.
Ich kann mir tatsächlich gar nicht erklären, wieso.
Ja. Aber tu mal nichts, es kann schlimmer werden.
Genau, mach mal lieber nichts. So knarzt du nur alle paar Minuten mal ein bisschen. Das könnte schlimmer
werden. Wir hatten noch keinen Stream-Abriss.
Nein, sag sowas nicht.
Bist du abergläubisch?
Nein, wir haben jetzt im Zusammenhang mit unserer kleinen Tochter gelernt, sobald wir kommentieren, was sie gerade tut oder nicht tut, das sollten wir nicht tun, weil in dem Moment hört sie damit auf oder fängt sie mit etwas anderem an.
Ja, das
guck mal, sie spielt ja ganz ruhig. Hm, ja, genau, nein. Sag mal nicht. Oh, sie ist ja ganz super. Nein. Dabei fällt mir ein, eine ganz andere Art von interessantem Gedächtnisverlust fällt auch unter Amnesie. Infantile Amnesie, Kleinkinderamnesie.
Ja, das ist auch spannend.
Nämlich diese schöne Geschichte, man ist unfähig, sich an Ereignisse zu erinnern, die in der frühesten Kindheit stattgefunden haben. Wobei auch da irgendwie die Aussagen schwanken, das ist auch individuell ein bisschen unterschiedlich, aber normalerweise sagt man so, ja, so vorm zweiten, dritten Lebensjahr wird's schwierig. Und zumindest bei dem, was ich gefunden habe, als ich mir ein bisschen recherchiert habe, man weiß eigentlich noch gar nicht, warum das so ist. Also man vermutet, es hat mit der Gehirnentwicklung zu tun. Das hat gesagt wird, ja, natürlich, in dem Alter entwickelt sich natürlich dann auch das, also es ist zwar eine gewisse Erinnerung da, aber das Gehirn von Kindern entwickelt sich noch so stark und die Art, wie die quasi auch das Gedächtnis so organisiert ist, ändert sich dann im Laufe der Zeit, sodass man einfach das nicht mehr abrufen kann, weil das ist sozusagen in einem Dateiformat gespeichert, auf das man später keinen Zugriff mehr hat.
Um einfach nochmal eine falsche Computeranalogie zu benutzen.
Genau.
Ja, das ist sowieso ja auch ein interessanter Faktor. Wann ist das Gehirn so weit, Erinnerungen auszubilden? Und das große Problem dabei ist ja auch tatsächlich die immer noch nicht abschließend geklärte Frage, wie funktioniert das eigentlich so ganz genau mit der Erinnerung? Das ist ja auch so eines der spannenden Forschungspunkte auch in der Allgemeinpsychologie, dass man sehr gut durch Experimente Prozesse abbilden kann, dass man ganz viel über das Gedächtnis schon weiß. Aber es gibt tatsächlich, sagen wir mal, auf der physiologischen Ebene, das heißt wirklich so auf der Zellebene, also letztendlich muss das ja irgendwie in Zellen oder in zellulären Verbindungen, das heißt mit Neuronen, Verbindungen irgendwie gespeichert sein, das, was wir meinen zu erinnern. Sebastian hat den Konstruktivismus ja schon angesprochen. Aber wie genau das funktioniert, ist immer noch nicht klar. Was aber ganz spannend ist, ist, dass im Rahmen von Gehirn-OPs man ja heutzutage, je nachdem, was gerade operiert wird, ja dazu übergeht, tatsächlich lokal zu betäuben. Das heißt, der Patient bleibt bei Bewusstsein, ist in so einem Dämmerzustand, aber bewusst noch anwesend. Und wenn man zum Beispiel jetzt einen Tumor operieren möchte, kann man dadurch, dass man Strom anlegt an bestimmte Areale, bevor man dann mit dem Skalpell dann schneidet, tatsächlich testen, wenn man dann so eine kleine Elektrode anlegt und die unter Strom setzt, da hat das die gleiche Wirkung, als ob da die Nervenverbindung gekappt wäre. Oder es wird gereizt, eine Verbindung. Und bei solchen Operationen berichten dann immer wieder Patienten auch, das klingt jetzt ganz grauslich, aber es ist halt total gut, weil man keine Areale kaputt macht bei so einer OP, von denen der Patient eine maximale langfristige Schädigung hat und man kann viel genauer operieren. Aber da kann es durchaus passieren bei so einer OP, dass so ein Areal gereizt wird und plötzlich hat der Patient extrem starke Erinnerungen an etwas, die plötzlich völlig plastisch da sind. Das heißt, wie so, um wieder mal eine völlig falsche Analogie zu benutzen, die Play-Taste auf einem Videorekorder, die plötzlich gedrückt wird und dann kommt so ein alter Film wieder. Das heißt, die Zellen, ja, Zellverbindungen auch, ja, aber was genau passiert von einem Ereignis, was unseren Sinnesapparat erreicht, bis zu dem Moment, wenn man sich am nächsten Tag oder auch von mir aus nur eine Minute später daran erinnert, ist nach wie vor eher ungelöst. Oder Sebastian weiß es inzwischen.
Ja, aber ich werde es jetzt heute hier nicht verraten.
Gut.
Nein, natürlich weiß man
es
nicht.
Damit wartest du, bis es einen Nobelpreis für Psychologie gibt.
Genau, weil den für Physiologie will ich nicht annehmen. Den für Literatur kriegst du als Deutscher nur, wenn du in der Waffen-SS warst und somit warte ich auf den Nobelpreis für Psychologie.
Ja, also das ist ganz spannend und insofern ist das Thema Gedächtnisverlust, Amnesie dann auch wieder spannend, weil man ja eher auf so einer beschreibenden Ebene unterwegs ist und wir haben ja schon die somatische oder organischen Schädigungen beschrieben und es wird halt immer beschrieben, welche Formen von Gedächtnisverlust es gibt, aber so den klaren Grund, was passiert da gerade? Sebastian hat es ja sehr schön geschrieben, also der Abruf ist häufig nur gestört. Das heißt, man geht davon aus, dass das, was angelegt ist, physikalisch, wenn ich es mal so formulieren möchte vielleicht, ist noch da, aber man kommt nicht mehr dran. Und man kann das aber auch meist dann nicht lösen, weil man ja nicht weiß, wie dieser Abruf funktioniert und kann dann nur hoffen, dass das Gehirn, dass er sehr selbstregulativ ist, das ist das Stichwort Neuroplastizität, das heißt, das Gehirn ist durchaus in der Lage, früher hat man ja mal gesagt, abgestorbene Gehirnzellen kommen nicht mehr wieder. Heute ist man da deutlich schlauer und sagt, doch, das Gehirn regeneriert auch Zellen. Mit zunehmendem Lebensalter lässt das nach, wie insgesamt bei allen Körperzellen, aber das Gehirn ist durchaus in der Lage, auch über, ich glaube, 25. Lebensjahr war mal so eine Aussage, ab 25 tut sich da nichts mehr oder so. Das stimmt so nicht. Aber man kann zum Beispiel medizinisch da gar nicht helfen, weil man gar nicht weiß, was man machen müsste, damit das funktioniert.
Ich muss mal kurz was zum Chat sagen. Weil ich ein bisschen über den Chat schmunzeln muss, da geht es noch um die frühkindliche Amnesie.
Ja.
Und im Chat wird sich gerade ausgetauscht, was so die erste Erinnerung ist, die man so hat. Und ich habe dann gesagt, seid mal vorsichtig mit euren Erinnerungen, weil woher wisst ihr denn dann wirklich, dass es eure Erinnerungen sind und dass es nicht Beschreibungen Dritter sind oder Rekonstruktionen? Und man merkt in den Antworten, die da kommen, das, was sehr menschlich ist, aber eben genau das die Krux am Gehirn ist, nämlich dass man davon ausgeht, dass die eigenen Erinnerungen ja schon irgendwie stimmen werden, wenn man sie hat und wenn sie auch so ein bisschen lückenhaft sind und auch noch plausibel erscheinen und so, ganz verkürzt.
Nein.
Eben genau das ist ja das Spannende am Gedächtnis. Das heißt, all die Erinnerungen, die ihr als eure erste Erinnerung da in eurem Kopf habt, das kann eure erste Erinnerung sein. Die könnt ihr aber auch viel später erst rausgebildet haben, als ihr euch das erste Mal gefragt habt, was eure erste Erinnerung ist. Ab dem Moment, wo ihr diese Erinnerung dann aber ausgebildet habt, ist sie für euch nicht mehr zu unterscheiden von einer echten alten Erinnerung. Ne, also alle Erinnerungen sind konstruiert und es kann so oder so konstruiert, weil sie sich nachhinein ändern. Aber insofern ist das Argument, weil es logisch ist, weil es passend ist kein Argument. Wir können schlicht nicht sagen, was unsere erste Erinnerung im Sinne einer Beschreibung einer objektiven Vergangenheit ist, weil wir keinen Kriterium haben im Alltag, um das festzustellen?
Ein Beispiel, glaube ich, dass das ganz gut vielleicht auch greifbar ist, ist, je älter man wird, so Schulabschluss feiern. Finde ich ein sehr schönes Beispiel, wo man sich dann so alle paar Jahre mal trifft und bei diesen Ereignissen über früher redet. Und mir selber ist das auch schon aufgefallen, ich beobachte das dann aber auch bei anderen, dass die Geschichte, ich sag mal, was ich fünfjähriges Abitur treffen, da erinnert man sich an eine Kursfahrt und dann wird darüber erzählt und das ist eine lustige Anekdote, die man sich erzählt. 5 Jahre später ist diese Geschichte leicht abgewandelt, ja. Ist noch ein bisschen lustiger, ist noch ein bisschen absurder und da ist ein Detail drin, von dem man sagen würde, das habt ihr vor 5 Jahren nicht erzählt. Also gerade wenn man selber nicht dabei war, sondern wenn man es als Außenstehender beobachtet. Aber keiner widerspricht und alle erinnern sich dann auch an diese etwas absurdere und überspitztere Variante. Und das zeigt eben genau, dass man so eine Erinnerung konstruiert und danach, nach diesem Ereignis, ist diese Erinnerung dann auch so. Das ist wirklich, dessen sollte man sich bewusst sein, dass in dem Moment, wo man eine Erinnerung anfasst, bildlich gesprochen, man sie im Prinzip schon verändert hat. Und hier gab es auch die Frage, warum kann man sich im Alter besonders gut an Ereignisse in der Kindheit erinnern? Da ist eben so die Frage, wieder, sind das die realen Erinnerungen oder sind das die Geschichten, die man sich mit seinen Eltern auch immer erzählt hat? Weißt du noch früher? Also ich könnte heute behaupten, ich kann mich daran erinnern, wie ich mit knapp 1,5, 2 Jahren so ein Affen mit so 2 Schlagdingern in der Hand geschenkt bekommen habe und dass der mich furchtbar genervt hat. Könnte ich behaupten, weil es gibt da Filme von und das haben diese Filme, Super 8 Filme und die Geschichten haben mir meine Eltern jetzt ungefähr 1 Million Mal erzählt und ich weiß, dass auf diesem Film, wenn sie mir keinen Quatsch zeigen, ich das bin und dass ich diesen Affen, den man da aufzieht und dann klappert er da, dass ich den doof fand. Ich habe aber 0 Erinnerung an diesen Affen. Mhm. 0. Ich könnte das zu meiner Erinnerung machen und könnte mir das konstruieren und könnte sagen, ich drehe mich mal um gedanklich und dann sehe ich den vor mir. Das könnte ich machen, aber ich habe keine Erinnerung an diesen Moment, obwohl ich letztendlich an die Situation als solche inzwischen natürlich eine Erinnerung habe, weil es dokumentiert worden ist, dieses Ereignis. Und dieser Umschwitzpunkt, an der Stelle umzuswitchen und das dann doch zu seiner eigenen Erinnerung machen, das fühlt sich für viele Menschen nicht gut an, weil sie dann sagen, oh, das ist ja gar nicht die Wahrheit und ich glaube dann etwas, was nicht die Wahrheit ist. Aber das ist halt Quatsch, weil wir Konstruktivismus, auch dem hänge ich an, wesentliche Teile, wenn nicht gar alles, von dem, was wir so speichern, halt konstruieren. Das machen wir.
Und die lustigste Geschichte, um das vielleicht ein bisschen lustig nochmal ausklingen zu lassen, diesen Aspekt, ich hatte ein Gespräch mit einem, wie alt war der zu dem Zeitpunkt? 10-Jährigen, der halt schon länger in einer Pflegefamilie lebte und wollte halt wissen, woran er sich noch von zu Hause erinnert, also aus seiner leiblichen Familie. Und frag ihn dann, nennen wir ihn mal Klaus, oder nennen wir ihn Hänschen, woran erinnerst du dich denn? So, ne, ja, ich erinnere mich an alles von früher. Dann frage ich, was ist denn so das Erste, woran du dich erinnerst? Und dann sagt er, an meine Geburt. Dachte, wie, du erinnerst dich an deine Geburt? Ja, erinnere ich mich an meine Geburt. So, ne? Sag mal, dann beschreib doch mal deine Geburt. Wie war das denn so? Ja, ich lag da so in meiner Mutter und dann kam da auf einmal so ein Licht und ich wollte aber auch gar nicht raus, aber dann musste ich raus und dann höre ich schon meine Mutter irgendwie schreien und dann bin ich da draußen und gucke mir die so an und die ist auch ganz glücklich. Ja, so war das bei meiner Geburt. Ja. Ich fand das sehr lustig. Aber muss man vielleicht dabei gewesen sein?
Vielleicht.
Ich will zum Thema Gedächtnisverlust nochmal ganz zum Schluss irgendwie genau ins andere Ende springen, nämlich ins Alter.
Mal ganz kurz, stimmt eigentlich, weiß es einer von euch, dass Babys früher ohne Betäubung operiert wurden, wegen der frühkindlichen Amnesie?
Das ist eine gute Frage.
Das habe ich mal im Studium gehört.
Ich kenne die Geschichte, aber ich war Hoaxmaster.
Alexander, kennst du vielleicht jemanden, der was mit Wissenschaft macht und das rausfindet?
ich mach mal weiter, Sven. Ich guck mal hier, ich werde mir hier gerade einige internationale Experten befragen.
So, okay. Alexander schreibt jetzt gerade seiner Frau.
Genau. Nein, ich wollte doch mal, also auch wenn wir die medizinische Seite ein bisschen zurückgelassen hatten, ans andere Ende sprungen, nämlich in Richtung Demenz, weil da habe ich natürlich auch ein bisschen nachgelesen und hatte irgendwie so für mich so 3 Entdeckungen gemacht, die eigentlich wahrscheinlich für jemanden, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, wahrscheinlich ziemlich banal sind, aber tatsächlich, also ich sag mal, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich bis jetzt keine persönlichen Erfahrungen mit insbesondere dementen Verwandten habe. Also meine Großeltern zum Beispiel sind auch entsprechend alt geworden und hatten auch ihre Zipperlein, aber Demenzfälle waren jetzt irgendwie nicht darunter. Drei Dinge, die ich interessanterweise gelernt habe, ist, also Punkt eins, dass man sagen muss, Demenz ist nicht eine Krankheit und ist auch nicht immer zwangsläufig Gedächtnisverlust, sondern ist eine Gruppe von degenerativen Krankheiten, also insbesondere ältere Menschen bauen ab, manchmal auch jüngere Menschen. Das kann mit kognitiven Einschränkungen hergehen, aber eben auch mit emotionalen und motorischen. Es muss nicht immer rein das Gedächtnis sein an der Stelle. Zweites Thema war, dass von der Demenz, dass Alzheimer tatsächlich mit ungefähr 60% der Fälle die häufigste ist und daneben gibt es dann noch diverse andere. Und dann, was mich echt erschreckt hat so ein bisschen, war die reine Statistik, nämlich natürlich steigt die Wahrscheinlichkeit einer Demenz mit dem Alter an, aber zum Beispiel, dass bei den über 85-Jährigen ein Viertel dement ist und bei den über 90-Jährigen sogar schon ein Drittel. Das waren dann doch Zahlen, die mir vorher nicht bekannt waren. Das erstmal so als Einstieg in das Thema. Habt ihr irgendwelche Erfahrungen mit?
Ja, ich habe meinen Urgroßvater bis zum Tod mitgepflegt und wir haben den Opa meiner Frau bis zum Ende mitbegleitet. Und die waren beide dement. Mhm.
Glücklicherweise keine konkreten Berührungspunkte mit Demenz aktuell.
Demenz ist eine der ganz großen Ängste, die ich habe, tatsächlich, muss ich ehrlich sagen. Ich stand letztens hier im Recyclinghof in Herne, um Papier wegzubringen und aus dem Auto vor mir stieg eine Frau aus, die dann ihren Mann irgendwie ins Auto buxieren wollte und ich war kurz genervt, weil ich mir dachte, boah, muss die das jetzt mitten hier auf der Straße, also auf diesem Rundweg da machen? Und dann sahst du diesem Mann, wie alt mag der gewesen sein, Anfang 60 wird er gewesen sein, an, dass der wirklich wie ein Kleinkind einfach Panik in den Augen hatte und überhaupt nicht mehr wusste, wo er gerade ist und sie ihn dann zum Auto zurückführte und da reinsetzte und so. Und ich habe eine unglaubliche Angst, dass mir das im Alter passiert. Ich fand das auch bei Reagan, ich weiß nicht, ob ihr Reagans Rede, die er an die Republikaner nochmal, oder diesen Brief, den er an die Republikaner gerichtet hat, als klar war, dass er Alzheimer hat, unglaublich berührend. Ne? So dieses, ich gehe jetzt in ein unbekanntes Land, das mir keiner folgen kann und ich werde bald nicht mehr wissen, dass ich dort bin. Ich finde das ist echt so ein Angstthema bei mir, sage ich ganz offen. Fällt mir auch, ist halt Kacke.
Ich habe in der Zwischenzeit zwei Artikel gefunden, also einen aus dem Tagesspiegel und einem von einer Seite Zentrum der Gesundheit, wobei ich da jetzt noch nicht ins Impressum reingeguckt habe. So ein Titel stimmt mich erstmal per se ein bisschen kritisch.
Aber Tagesspiegel ist ja okay.
Also da wird tatsächlich in beiden, die haben auch scheinbar die gleichen Quellen, tatsächlich davon berichtet, dass man bis 1987 ungefähr Babys, wenn nur mit leichten Narkose und ohne Schmerzmittel operiert hat. Und das
87, ist also, 1987?
Ja, und das ist also erst im Prinzip 1987 die ersten MRT-Studien gegeben haben soll, die bewiesen haben, dass Kinder, also Säuglinge, Schmerzen empfinden. Also ganz ohne OP, Narkose habe ich jetzt so gerade nicht reliabel gefunden, aber zumindest die Schmerzbehandlung bei Säuglingen ist da eher vernachlässigt worden. Ich kenne aber ein paar Anästhesisten, da werde ich mich nochmal drum kümmern. Und werde mal ein paar Mediziner tatsächlich mal zu befragen bis zur nächsten Sendung.
Vielleicht, wenn du mit denen redest, vielleicht kannst du mal fragen, ob es vielleicht einfach eine Abwägungsfrage
ist. Es ist, man muss natürlich ganz klar sagen, es ist Säuglinge zu narkotisieren, gerade eben auch so die Frühchen, die dann noch vielleicht einen Herzfehler haben, die operiert werden müssen. Da ist es schon so, dass allein die Narkose die Versterbenswahrscheinlichkeit eines solchen Frühchens natürlich maximal anhebt und Das ist extrem schwierig. Glücklicherweise ist die moderne Anästhesiologie so weit, dass man das gut hinkriegt. Aber es gibt kaum Anästhesisten, die gerne Säuglinge unter Narkose setzen, weil das wirklich auch manchmal eben nicht gut gehen kann. Und das natürlich dann auch aus dem Kontext heraus für alle Beteiligten, inklusive der Ärzte, die da operieren, eine unschöne Angelegenheit ist. Also irgendwie glaube ich, wenn ein sehr alter Mensch bei einer Operation verstirbt, aber ja, ganz junges Säuglingsfrühchen irgendwie, obwohl jedes Leben wertvoll ist, brauchen wir jetzt bitte nicht werten, aber das ist nochmal eine andere emotionale Belastung dann. Ja. So wird es berichtet von verschiedenen Stellen.
Und es ist halt insgesamt schwierig, kommt auch gerade nochmal im Chat, also nicht nur, also auch überhaupt natürlich Behandlungen, aber auch Medikamente sind ja meistens dann eben bis zu einem gewissen Alter überhaupt nicht getestet, weil du einfach auch die Testmöglichkeiten.
Dosierung ja auch nicht. Hast. Ja.
Dosierung, das auch wieder eigene Erfahrung, das Thema hast du natürlich auch bei ganz, ging auch kürzlich nochmal durch die Presse, Medikamente auch für Schwangere. Also weil du willst das Risiko nicht eingehen. Du müsstest ja eine klinische Studie mit Schwangeren machen, ob tatsächlich bestimmte Medikamente negative Auswirkungen auf Mutter oder Kind haben oder eben auch nicht. Und das sind natürlich dann irgendwie Situationen, wo, wie soll ich da klinische Studien machen, ordentlich irgendwie mit
ja, es sind also, ich habe eben gerade beim Überfliegen gelesen, dass da MRT-Studien gemacht worden sind, um überhaupt zu gucken, ob da eine Schmerzempfindlichkeit stattgefunden hat. Und allein das ist ja auch extrem aufwendig. Also ne, Kind wäre eine OP sowieso mal schwierig für die Eltern, wenn man dann sagt, wir würden übrigens ganz gerne nebenbei nochmal hier so eine Mützchen aufsetzen und nebenbei nochmal eine Gehirnströme messen. Mhm. Ist sicherlich ethisch und auch vom Design her nicht ganz einfach, das zu tun.
Es sind jetzt schon ein paar Themen hochgekommen, auch zum Thema, was kann helfen, zum Teil auch bei Demenz oder generell um Erinnerungen anzuregen. Also was wir auch in früheren Sendungen ja auch schon mal gesagt haben. Die Frage ist natürlich immer, was ist sozusagen durch welchen Grund auch immer im Gehirn gestört und gibt es vielleicht andere Wege, um Erinnerungen tatsächlich wieder zu aktivieren? Ja, natürlich können in bestimmten Umständen zum Beispiel kann Musik helfen, unter bestimmten Umständen können Gerüche helfen, weil das eben tatsächlich dann Komponenten von Erinnerungen sind, die im Zweifelsfall, ich sag's jetzt mal wieder mit dem Vergleich, in anderen Teilen des Gehirns gespeichert sind, die vielleicht nicht so gestört sind und dann gibt es nochmal einen Weg sozusagen ein über diese Schiene. Ich bringe immer gerne das Beispiel, dass ich dann mal ne, mit verbundenen Augen irgendwo hin und bla und dann irgendwie schon die Frage kam, weißt du, wo du bist? Und ich wusste allein vom Geruch, es war meine alte Schule. Mhm. Ja, das ist einfach da und das sind eben auch Sachen, die du an der Stelle dann in Anführungsstrichen, die vergisst du zwischendurch, an die kannst du dich dann aber beim richtigen Reiz wieder schnell erinnern.
Ja, da gelingt der Abruf dann wieder, genau, weil die Daten noch vorliegen auf der Festplatte.
Ja, und da hast du halt dann irgendwie 10 Jahre verbracht, du hast es dann irgendwie ewig lang nicht gerochen, aber du erinnerst dich an den Geruch.
Ja. Und weil wir schlecht sind, Gerüche wieder zu erinnern.
Ja, klar.
Also, ne, wir können sehr leicht Melodien, wir können auditive Reize wieder erinnern, wir können optisches sowieso wieder erinnern, aber sich einen Geruch wieder zu vergegenwärtigen, gelingt den wenigsten von uns. Ich hatte das letztens, da kam ich in ein Wohnhaus und musste sofort an meine Großeltern denken und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, warum, bis ich irgendwann rallte, jo, es riecht hier nach Zechenhaus. Ja. So, ne, diese alten Geländer aus Holz und so weiter und so fort. Und ich könnte jetzt aber, wenn ich jetzt bewusst versuchen würde, mir diesen Geruch zu vergegenwärtigen, kann ich das. Also ich kann sowas nicht. Könnt ihr das? Könnt ihr euch Gerüche im Allgemeinen, klar, so extreme Gerüche wie Kot oder so meine ich jetzt nicht so, im Allgemeinen Gerüche wieder vergegenwärtigen?
Nee, im Sinne von irgendwie jetzt aus dem Blauen heraus rekonstruieren, nee, nicht wirklich. Mhm. Also wenn du mich jetzt fragen würdest oder wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, wie es in meiner alten Schule gerochen hat, keine Ahnung, weiß ich nicht, ja. Also auch irgendwie zum Teil bei Getränken, ne, weil wir es vorhin hatten, irgendwie, ne, Whisky oder ähnliches, verschiedene Whisky-Sorten. Wenn ich einen bestimmten Whisky rieche, dann kann ich wiederum sagen, ah, das ist der. Mhm. Ja, aber ich könnte dir jetzt nicht aus dem Blauen heraus sagen, ja, also ne, ich könnte jetzt vielleicht so platte auch sagen, ja, der eine ne, riecht ein bisschen rauchiger irgendwie als der andere, aber das ist jetzt keine echte Konstruktion irgendwie des Geruches bei mir.
Und du, Alexander?
Eingeschränkt, also tatsächlich ist es bei Gerüchen so, wenn ich assoziiere dann sehr viel anderes dabei. Also wenn ich mir jetzt gerade so vorstelle, mein Elternhaus,
Hast du den Geruch dann in der Nase? Das meine ich.
Nee, aber ich habe ihn fast in der Nase und bei mir kommen dann sofort visuelle Reize dazu. Mhm. Ich bin aber ganz dicht dran, aber direkt vergegenwärtigen eher nicht.
Am Ende der Nase, so wie am Ende der Zunge, nee, auf,
ja,
der, was,
ja.
Auf der Nase, wie man es auf der Zunge hat.
Wobei, vielleicht sind wir da auch keine gute Stichprobe und es gibt ja dann noch, gerade auch im Bereich Erinnerungen.
Psychologiestudenten, ehemalige, wir sind die beste Stichprobe, die die psychologische Forschung hat.
Das stimmt, wir sind fast
die einzige Stichprobe. wie hieß nochmal die englische Abkürzung? Was sind wir? Da gab es doch schön eine wunderbare Begrifflichkeit, um dieses Problem der eingeschränkten Verallgemeinerung der Ergebnisse von statistischen Studien zu beschreiben, weil eben die Stichproben immer so ich muss es nachgucken. Also die genau die Stichprobe beschrieben hat, so White European, bla bla bla, Academics, sonst irgendwie gibt's eine schöne Abkürzung für. Muss ich nachgucken. Hat das schön beschrieben. Nur nochmal, um das aufzuklären, wir haben nämlich im Chat jemanden, der sagt, er arbeitet auf einer Neonatalstation. Ja, man kann sogar Frühchen geboren. 32
also Neonatal heißt
was?
Frisch geboren, ne?
Genau. Neugeborenen, Neonatal, neugeboren heißt es auf Deutsch. Station. Man kann sogar Frühchen geboren, 23. Schwangerschaftswoche, super narkotisieren. Prämedikation ist kein Problem. Intubation vor OPs bei Neugeborenen, Frühchen geht. Also ist machbar, sozusagen, von der medikamentösen Seite her.
Gut, ich kenne aber ein paar Anästhesisten, die sind froh, wenn sie es nicht machen müssen.
Ja, sind wir wieder beim Thema Resilienz. Ich glaube, ich würde da auch, je nachdem, ich würde da auch wahrscheinlich schützige Hände kriegen. Das ist halt nochmal was anderes.
Haben wir eigentlich das Thema Demenz schon mal in der Sendung gehabt, so als Hauptthema?
Nee.
Könnte man nicht, ja auch nochmal machen.
Wüsste.
Ja. Nee. Nicht, dass ich wüsste, ich kann mich an nichts erinnern.
Aber da merkt man übrigens, ich bin ja immer für schlechte Wortspiele zu haben, aber man merkt ja an der Vielzahl der Wortspiele, wie zentral die Erinnerungsfunktion für uns viele, das ist eine scheiß Formulierung.
Für viele von uns oder für alle?
Für viele Situationen im Leben für uns alle ist. Das meinte ich.
Ja. Und ja, auch wenn wir das Thema irgendwann nochmal aufgreifen, also auch gerade jetzt, wenn wir dann so demnächst in Richtung Psychoquatsch übergehen, es gibt ansatzweise ein paar Medikamente, die vielleicht bei Demenz ein bisschen unterstützend helfen können. Vorbeugung durch so schöne Geschichten wie Knoblauch oder Ginkgo sind ja immer so zwei Sachen, das ist umstritten, da gibt es eigentlich keine guten Nachweise für, dass das in irgendeiner Art und Weise hilft, einer späteren Demenz vorzubeugen oder eben auch eine Demenz zu behandeln. Auch im Chat kamen schon Themen wie sowas wie Hirnschrittmacher etc. Klar, kommt wieder drauf an, was ist das zugrunde liegende Problem an der Stelle. Kann natürlich sein, auch da sind wir wieder, also wenn tatsächlich Gehirnschrittmacher oder ähnliches, kann natürlich dann in Einzelfällen wirken.
Also ich bete ja tatsächlich, nicht im Sinne von ich bete wirklich, sondern im Sinne der Floskel, dafür, dass im Rahmen meiner Lebenszeit, bis ich in das Alter komme, wo es gefährlich für mich wird, genau das, was auch im Chat schon mal stand, es tatsächlich irgendwelche invasiven oder auch nicht invasiven, also oder nicht operative Verfahren gibt, die diese Demenz verhindern oder wieder wegmachen können oder sonst irgendwas.
Wenn nicht das, dann irgendwie so einen schönen, schnellen Tod, so, also kein Siechtum.
Ich denke dann immer tatsächlich, vielleicht bin ich da auch zu verklärend unterwegs an so Personen wie Hemingway. Ja, so dann selbstbestimmt das ganze Ding beenden.
Auf das Beispiel kommst du jetzt aber nicht, weil du mit Hemingway verglichen wurdest nach einem gewissen Foto nach deinem Urlaub.
Ach, vielleicht hat mir das auch geschmeichelt.
Michael Faraday, habe ich ja kürzlich gelernt, hat ja auch am Ende seines, oder ab Mitte 40, Anfang 50 mit Demenz zu kämpfen gehabt.
Ja, der hat ja schon lange keine guten Romane mehr geschrieben im Vergleich zu Hemingway.
Michael.
He is messing with you.
Ich wollte noch ganz kurz auf einen weiteren Aspekt, den wir noch nicht gesprochen haben, im Gedächtnisleistung auch, was ja ganz spannend in dem Zusammenhang auch ist, ist, weil wir auch gerade darüber gesprochen haben, können wir Gerüche erinnern, wie erinnern wir. Es gibt ja eine ganze Reihe von Menschen, von denen man gar nicht so genau weiß, wie viele es denn genau sind, weil die gar nicht wissen, dass sie es sind, beziehungsweise es dann auch nicht kommunizieren können, weil es ja für sie völlig normal ist. Die Rede ist von Menschen, die ja die Fähigkeit zur Synästhesie haben. Also das sind, damit beschreibt man, dass bestimmte Reize, unterschiedliche Reize zusammen verarbeitet werden. Versteht keine Sau, was ich hier gerade erzähle, soll heißen, das gibt es in den verschiedensten Kombinationen. Also es gibt Menschen, ich kenne ein paar Synästhesisten, die das im musikalischen Bereich haben, die haben bei bestimmten Musikrichtungen, bei Liedern zum Beispiel Farbwahrnehmung relativ stark. Und zwar nicht, weil sie sich das vorstellen, sondern klassische Musik ist für jemanden blau. Also immer, wenn klassische Musik läuft, hat er nicht nur die Empfindung, dass klassische Musik läuft, sondern er hat die Empfindung blau. Das heißt, da ist Musik mit einer Farbe gekoppelt, mit einem visuellen Reiz, ganz unmittelbar. Und das gibt es in den verschiedensten Kombinationen. Das gibt es mit Zahlen, dass Zahlen Farben haben, Zahlen bestimmte Positionen haben. Und diese Menschen haben scheinbar einen leichten Vorteil in der Erinnerungsleistung und in der Verarbeitungsleistung. Aber da ihnen das ja nicht bewusst ist, dass das eigentlich nicht die... Man weiß ja noch nicht mal, ob es die normale Wahrnehmung ist. wird man wahrscheinlich nie so ganz genau herausfinden, wer alles Synästhesist ist. Ich frage das immer ganz gerne, wenn ich einen Eindruck habe, dass da jemand sowas haben könnte, weil ich das dann immer ganz spannend finde. Ich habe es nicht. Das hat aber auch scheinbar Einfluss auf die Gedächtnisleistung, weil da mitunter bessere Gedächtnisleistung vorhanden.
Ich habe das eingeschränkt bei Zahlen. Der Alexander wird meinen Tick kennen und bestätigen können, dass ich ganz viel Zahlensymbolik mag. Und die mache ich gerne, weil sich Zahlen mitunter für mich richtig oder falsch anfühlen.
Also auch so eine basale Ebene der Synästhesie.
Ne? Ja, es gibt so Zahlen, die sehe ich und weiß, diese Zahl ist irgendwie falsch. Die könnte man schöner haben. Ich kann das gar nicht genau beschreiben. Ich habe das bei Datensätzen auch teilweise. Oder bei Buchhaltungszeug. So, aber nicht in so einer, wer weiß, wie tollen und Inselbegabungsform, aber so ein Gefühl für.
Ästhetik. Also.
Ja.
Aber nee, eher noch Emotionen, ne?
Emotional ja, eher. Also nicht begründbar, sondern fühlt sich gut an, fühlt sich schlecht an, ja.
Genau, so. Ja. Ne? Und meist liege ich da, nicht immer, aber meist liege ich da richtig mit, wenn ich irgendwie eine Rechnung sehe, wo dann was rauskommt und ich dann sage, irgendwas ist hier falsch.
Aber das ist ja genau das Beispiel auch, was wir vorhin hatten, zum Beispiel mit den Gerüchen oder Erinnerungen zurückbringen oder eben auch mit dem ganzen Thema Gedächtnis oder Erinnerungstechniken, die ja alle damit arbeiten, dass ich eben nicht nur einen Zugang habe, sondern dass ich möglichst mehrere sehr plastische Zugänge zu irgendwie einer Information aufbaue, um eben aus verschiedenen Ecken darauf zu kommen. Also die meisten Gedächtnistechniken basieren ja zum Beispiel darauf, Visualisierung. Ich versuche irgendwie eben zum Beispiel eine Zahl oder bei den Gedächtniskünstlern die Reihenfolge eines kompletten Kartendecks irgendwie mit in komplett abstruse Bilder einzubauen, die ich mir vorher angeeignet habe, sodass ich sie relativ gut abrufen kann, dass ich halt einen anderen Zugang habe, dass ich da halt nicht nur irgendwie eine Peak 7 irgendwie vor mir sehe, sondern dass ich die in irgendeinen Kontext setze, damit ich das einfacher wieder abrufen kann. Ja, und das ist natürlich das, was Alexander sagte. In dem Sinne sind Synästheten natürlich dann ein Stück weit gefeiter vor Gedächtnisverlusten oder vor bestimmten Arten von Gedächtnisverlusten oder Demenz, weil
sie eine Ebene mehr
haben. Weil sie haben noch eine Ebene mehr. Also ich kenne da auch welche zum Teil, die also in richtig mathematische Richtung, also die dann eben mit Zahlen dann auch bestimmte Farben verbinden. Ja, so, und dann hast du eben da nochmal einen anderen Zugang, ein anderes Element, was dir dann eben bei der Erinnerung dann an der Stelle auch hilft.
Vielleicht mal an den Chat die Frage, gibt es bei euch Synästhesisten? Mal aufzeigen, wenn einer von euch das kennt.
Also was ja einige beschreiben, ist ja das, was ich auch habe, dass sich Zahlen attraktiver anfühlen oder schöner oder besser, richtiger.
Das habe ich mit Menschen, aber das ist eine andere Geschichte.
Ist das schon Sexismus? Werden wir für diese Aussage schon
verboten? Sexismus kann es nicht sein, dann hätte ich Frauen gesagt. Ich habe Menschen gesagt. Das schließt beide. Das schließt Beidex mit ein.
Beidex ist immer noch
eine dichotome
Vorstellung von Geschlecht. Naja, Alexander, das wirst du dann in den Kommentaren diskutieren.
Ja, ich will gerade gesagt, Frauen seien keine Menschen. Ja, das.
Ich habe das auch so gehört. Ich wollte das nicht so sagen, aber in meiner Welt klang das schon so.
So wirst du es erinnern, ne?
So werde ich das morgen meiner Frau erzählen.
Ja, also was halt
wir fest... Was Alexander gesagt hat.
Was wir auch feststellen, ist, dass der Chat nicht zuhört, weil keiner antwortet auf die Frage, die ich gestellt habe.
Doch, teilweise. Ich glaube, da kann ich von die Frage...
Jeder zu allen Symbolen Emotionen? Das ist eine klassische Frage, die das Problem klar macht, das der Alexander vorhin beschrieben hat.
Ja.
Wir gehen immer davon aus, dass unsere Wahrnehmung die normale ist. Nein, man hat nicht immer zu allen Symbolen Emotionen.
Nee, also Marlene scheint offensichtlich auch ein Synästhesist oder Synästhesistin zu sein. Habe ich nicht.
Der Chat sagt, wir haben vergessen, worum es geht, sorry.
Also, das ist okay. Eine Freundin ist Synästhesistin, sie sieht stimmenfarbig, siehst du? Das ist das, was ich auch beschrieben habe. Also Akustik und akustische Reize und visuelle Reize gekoppelt. Ja, spannend. Habt ihr demnächst mal ein schönes Partygespräch? Passt mal auf, dass die Leute euch nicht für irre halten. Wenn ihr da.
Wir haben doch gar keinen LSD-Witz. Der würde sich doch eigentlich schon lange anbieten bei der Thematik, aber na gut.
Ja.
Wahrscheinlich lauter 14-Jährige hier im Chat.
Nein, wir haben eine exquisite, hochgebildete, aber offensichtlich nicht synästhetische Hörerschaft.
Und drogenfeindliche.
Sollen wir mal ein Päuschen machen?
Ja, wir spielen dieses wunderbare israelische Lied.
Was? Nein.
Doch, wir spielen das.
Nein.
Das sind die 100 häufigsten israelischen Wörter, wenn ich das richtig verstehe, aus dem, was ich mir aus dem Hebräischen übersetzt habe.
Das Schöne ist, es geht nur nicht so einfach.
Genau.
Sven ist judenfeindlich. Jetzt hat er es
gesagt. Ach, ich habe ein trauriges Lied zum Thema Gedächtnisverlust. Aber
hat ja einer Jehova gesagt?
Hat ja einer Jehova gesagt. gut, alles klar. Dann machen wir mal ein paar Minuten Pause und dann sind wir mit Psycho- und Neuroquatsch zurück. Der Chat kann sich ja schon mal warm laufen, welche
Fragen ihr uns
Foxes, Fragen, Ideen ihr zum Thema Psycho- und Neuroquatsch habt. Und,
Hörerfragen. Psychologen ignorieren.
Psychologen trinken. Hörerfragen, ja, Psychologen trinken.
Ja, mein Glas Absinth ist leer. Also verdünnt. Verdünnter Absinth natürlich.
Ja,
verdünnt.
Pur, genau. Das ist so viel zum, siehst du schon
so viel zum Thema. So viel zum Thema Filmriss nachher. Geh bloß nicht raus, eine rauchen jetzt. Wir brauchen die noch ein bisschen.
Ja, das ist jetzt so ein Moment tatsächlich. Ich habe jetzt in relativ kurzer Zeit nicht viel, aber schon hinreichend getrunken. Wenn ich jetzt länger draußen rauchen würde, könnte mir tatsächlich passieren, dass ich mich betrunkener fühle, als wenn ich den ganzen Abend jetzt durchtrinke.
Wie lange haben wir denn Pause, Sven?
Ja, also so 4,5 Minuten.
Dann vergesst nicht, zurückzukommen, meine Lieben. Bis gleich.
Ja. Ja, vor allem die Podcast-Hörer. Für euch dauert es nicht 4,5 Minuten. Bis gleich.
Ach ja, richtig. Ja, okay, bis gleich. Tschüss.
Was war denn das gerade? Ich war gerade nicht am Kopfhörer.
Das war Charlie McGettigan, Sometimes. Kannte ich vorher auch nicht. Ich habe ein bisschen rumgeguckt nach thematisch passenden Songs und ja, ein Song zum Thema.
Da bist du nicht auf Memories von Cats gekommen?
Nein.
Ich muss mich
da... Angelika Minister.
Ich finde ja die deutsche Version schöner. Mondlicht.
Von der Biggie.
Schau hinauf in das Mondlicht.
Ja. Ich hasse ja Musicals. Habe ich das schon mal erwähnt in Psychotalk?
Ja, hast du.
Habe ich.
Und im Zweifelsfall gibt es auch mindestens eine Person im Chat, die das bestätigen kann, weil da hat jemand in den letzten 2 Wochen sämtliche bisherigen Folgen durchgehört.
Das tut mir sehr leid für dich.
Ja, mir auch.
Sämtliche ja nicht. Nicht die geheimnisvolle erste Folge. Das ist
richtig. Genau, die erste Folge des Psychotalks.
Die sehr schön war. Mal, ich sehe das mal, wenn wir irgendwie lange schon tot sind, das Internet irgendwie Vergangenheit und so, wird es irgendwo sowas geben wie Hoaxilla, das Nachfolgeformat, wahrscheinlich dann irgendwie gesendet von der Mars-Hauptwelt oder so und dann so populäre Hoax des 23. Jahrhunderts. Gab es wirklich eine Psychotalk Folge 1?
Ähnlich wie die englischsprachige Hoaxilla-Folge.
So.
Beides gab es.
Oder die Viva Britannia-Folge zum Falklandkrieg.
Ja, stimmt. Jetzt, wo du es sagst.
Ja.
Psychoneuroquatsch. Was?
Psychologie an sich ist doch eigentlich Quatsch, oder nicht?
Wieso?
Das sind doch alles nur Dummschwätzer, Psychologen.
Die müssen doch keine Studien machen, das hätte ich, dafür müssen die doch gar nicht, da müssen die keine Studien machen, das
hätte ich vorher sagen können. Wenn man die was fragt, dann antworten die mal mit irgendeinem merkwürdigen Zahlenwerk, was keine Sau versteht.
Genau. Statistik. Wollen sie nicht festlegen.
Genau.
Glockenkurve, bla bla bla.
Medikamente verschreiben.
Das stimmt.
Genau. An den guten Kram dürfen wir nicht dran.
Ja.
Ja, kein Gedächtnisverlust für uns. Zumindest nicht substanzinduziert.
Wobei, übrigens, ganz spannend, ne? Also wir haben ja offensichtlich in Deutschland ein großes Problem, gerade aus dem psychiatrischen Bereich, was den medizinischen Nachwuchs angeht, also ärztlichen Nachwuchs. Es gibt ja schon die ersten Überlegungen, ob nicht irgendwann doch durchaus Psychologen in der Lage sein sollten, psychiatrische Kliniken zu leiten.
Also ein Psychologie-Experte hier aus Herne, der oft zitiert wird, macht sich seit Jahren dafür stark, dass es ein Aufbaustudium für Psychologen geben sollte, das mit der Berechtigung zur Gabe von Psychopharmaka abschließt. Das meine ich übrigens wirklich ernst, weil es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum Mediziner über eine Facharztsache zu dem Recht kommen, Psychotherapie zu machen, beim Psychologen aber andersherum diesen Weg zur Psychopharmaka-Verordnung nicht auch aufmacht. Verstehe ich nicht. Macht für mich außer aus lobbyistischen Ärztegründen keinen Sinn.
Ja, müsste dann eben ein, also es gibt Gründe, warum es im Moment so ist, aber wie du schon sagst, durch eine anders geartete Ausbildung oder eine Zusatzausbildung.
Also ich stelle mir so einen Beruf, also weißt du, so wie der Arzt seine 2-jährige Facharztausbildung macht, so stelle ich mir dann...
5 in der Regel, ne? Aber ja.
Ja. So stelle ich mir das dann für den Psychologen, den Psychotherapeuten, je nachdem wie alt er, ne, klar, das muss man gucken, eben auch vor, dass du die Möglichkeit hast, und ich hätte das tatsächlich gemacht, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, auch über ein 8-semestriges paralleles berufsbegleitendes Studium diese Befähigung zu erwirken, hätte ich das getan. Und es ist schlicht und ergreifend, führt es ja zu völlig irrsinnigen Situationen, die wir haben. Ich habe Situationen, wo ich, der ich ja nicht Therapeut, sondern klinischer Psychologe bin, Empfehlungen ausstelle, auf deren Grundlage dann Mediziner wiederum Psychopharmaka verordnen, die ich ihnen davor empfohlen habe. So.
Ja.
Ob ja. Das so sinnvoll ist, ich glaube das nicht.
Wer ist dann eigentlich im Zweifelsfall Regress?
Der Arzt.
Immer der Arzt.
Der Arzt. Hallo, er hat das Zeug verschrieben.
Mhm. Eine Frage, die hier gerade gestellt wurde, ist die, ob es bei Psychologen eigentlich ähnliche Medikamentenmissbrauchprobleme gibt wie bei Ärzten. Weiß ich nicht. Die Frage ist dann auch eher wahrscheinlich, auf die du abspielst, psychologische Psychotherapeuten, also all diejenigen, die im klinischen Geschäft sind, weil Sven zum Beispiel auch Psychologe ist, aber in der Wirtschaft arbeitet. Ich glaube, dass tatsächlich in allen Jobs, in denen es um maximale Verantwortung geht, und auch, sagen wir mal, eine große Verantwortung durchaus Medikamenten- oder Alkoholmissbrauch ein Thema ist. Ich weiß aber auch gar nicht, ob die Ärzteschaft per se, ich kenne jetzt gar nicht zur Studie zu, das mag so sein, da irgendwie besonders betroffen ist, sondern ich glaube,
also war es definitiv, ne? Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Abhängigkeit von Opiaten unter Medizinern ein Riesenproblem. Oder gang und gäbe, je nachdem,
wie wir das jetzt kodieren. Ja, es ist wie die saufenden Piloten, ne? Die man ja so oft kolportiert.
Ob die Fakt sind, weiß ich nicht. Aber ich weiß, bei Medizinern war das de facto in den 20ern des letzten Jahrhunderts relativ gang und gäbe.
Hat sich ja heute, glaube ich, durch das Betäubungsmittelgesetz zumindest in Deutschland drastisch geändert, weil man ja gar nicht mehr so einfach an das Zeug drankommt, ne?
Ich kenne keine Studien zu nee. Suchtmittelmissbrauch nach Berufsgruppen, keine Ahnung. Mhm.
So, also insofern ist da die Antwort, die wir sagen können, wissen wir nicht.
Genau.
Ich muss gerade sehr, sehr grinsend in den Chat gucken, weil ich wollte euch gerade fragen, was denn eure Lieblingsbeefs sind irgendwie an Themen zum Thema Psychologie, wo ihr irgendwie die Hände im Kopf zusammenschlagt und sagt, nicht schon wieder dieses Vorurteil oder schon wieder dieser Schwachsinn. Ich erzähle immer gerne so meine liebsten drei Reaktionen, wenn man damals gesagt hat, dass man Psychologie studiert.
Da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage.
Du schaust mich jetzt, genau.
Analysierst du mich jetzt?
Ja, genau. Das zweite
könnt ihr Gedanken lesen?
Ja, nee, kommt ja alles das Gleiche raus, ja. Aber dann so, studierst Psychologie, hast selber einen in der Klatsche,
selber
therapieren. Genau das kommt nämlich, genau das kam nämlich jetzt in den Chat, genau mit der Antwort dazu. Ja, aber die Leute werden durch die Statistikklausuren raussortiert.
Sehr wahr. Psychologiestudium in jedem Fall.
Ja. In Bochum war das auf jeden Fall so.
Ja, bei uns.
An den allermeisten Fakultäten, glaube ich, so.
Wieso muss ich denn hier Mathematik machen?
Weil Helferkomplex ist beispielsweise, weil das gerade auch im Chat ist, Sache, die man Psychologen eigentlich weniger unterstellt im Vergleich. Meine Frau ist ja Sozialarbeiterin. Denen wird das reihenweise viel mehr unterstellt als uns Psychologen. Da finde ich, hat sich schon was geändert in der Sichtweise.
Ich glaube auch, dass, was dem ja am Ende zugrunde liegt, die Tatsache ist, dass das Stichwort Psychologe grundsätzlich eigentlich bei, ich behaupte jetzt mal, 75% aller Menschen sofort dem Psychotherapeuten aktiviert, und das ist es ja eben nicht, aber das haben wir ja, glaube ich, auch schon mehrfach erklärt, dass die Psychologie an den allermeisten Fakultäten in Deutschland und ich glaube auch weltweit eher als naturwissenschaftliches Fach gesehen wird und der psychologische Psychotherapeut, also der hinterher in das kurative Geschäft geht, ja, sich später darauf spezialisiert. Also insofern weiß ich nicht, ob Psychologiestudenten mehr einen an der Klatsche haben als andere Menschen. Ich würde da auch eher die Normalverteilung oder nicht Normalverteilung, sondern die Verteilung von psychischen Störungen in der Gesellschaft annehmen und in dem gleichen Prozentsatz wird das auch was.
Nee, das würde ich nicht glauben. Ich glaube, dass das Psychologiestudium zu Beginn, ne, wir reden über Studenten, schon Leute besonders anzieht, die merken, dass bei ihnen etwas besonders ist, was in der Psyche ist. Eben mit dem, was da gerade auch im Chat stand, ich versuche mich selbst zu verstehen. Das habe ich sehr oft im Grundstudium in den ersten zwei Semestern gehört, bevor die Statistikklausuren kamen. Ich glaube schon, dass das erst einmal auch anziehend ist für Menschen mit entsprechenden psychischen Befindlichkeiten. Mehr als zum Beispiel Betriebswirtschaftslehre.
Ist das heute auch noch so, heute, wo das so alles durchgestylt ist und man sehr genau weiß, was man studiert und mit dem Bachelorstudiengang Psychologie?
Ach, das wissen die jungen Leute noch nicht. Das ist Unsinn. Das erlebe ich ja erster Hand immer wieder auch bei Praktikanten und so. Nein, das Bachelorstudium hat für die Studenten nur unangenehmer, das Studium schlechter und länger gemacht, und die Inhalte wissen die Leute genauso wenig, wie wir das wussten. Hm. Oder genauso sehr.
Ja, weil ich meine, du konntest ja auch früher schon, also auch vor Bachelor und Master, konntest du dir ja an den Unis angucken, wie sehen die Pflichtveranstaltungen aus jeweils. Was ist tatsächlich Studieninhalt? Ich meine, das haben die Unis ja früher auch gemacht. Und trotzdem, also wir hatten genau diese Diskussion, also Thema Helferkomplex, ne, erstes Semester, wo es dann wirklich den Widerstand gab, irgendwelche Kommilitonen, die sagten, was muss ich denn jetzt hier Statistik machen? Ich will doch nur Menschen helfen. Originalzitat. Ja, manche haben dann irgendwann, bei denen hat es dann Klick gemacht, und die haben kapiert, okay, wir sind hier eben in der empirischen Wissenschaft und ne, naturwissenschaftlich, sozialwissenschaftlich, wie auch immer. Aber okay, das gehört dazu, damit ich meinen Job ordentlich machen kann, egal was ich später damit mache. Und die anderen haben es dann halt tatsächlich irgendwann sein lassen, weil die gesagt hat, nee, das habe ich mir so nicht vorgestellt. Weil die Nachfrage im Chat kam, ja, was ist denn außer, du durchschaust mich jetzt und du hast auch selber an der Klatsche das dritte Vorurteil, das war dann so die Reaktion, du machst Psychologie und was machst du im Hauptfach?
Auch schön.
Das ist doch immer nur Nebenfach irgendwo. Das macht man doch so nebenbei.
Viele, die ich kenne, wo diese Frage zutrifft, hätten dann Sport gesagt. Die Tatsache, dass mir diese Frage so nicht gestellt wurde, mag. Ach je, ey. Nächste Frage.
Wenn wir hier so den Chat aufgreifen, hier fragt jemand, ob uns es mal gereizt hätte, in der Forensik zu arbeiten. Nee. Punkt. Bei mir.
Forensik? Ja, ich fand's spannend. Also ich hatte ja dieses, können wir nachher vielleicht auch nochmal bei anderen Themen drauf, ich hatte ja diese faszinierende Möglichkeit, nachdem ich mein Hauptstudium in Köln gemacht habe, da gab es ja durchaus dann noch so ein paar, ich sag mal, alte Herren mit sehr interessanten Historien und irgendwie alten Methoden und etc. Und da gab es dann eben auch so einen der alten Forensiker, und zwar auch derjenige, der unter anderem in Deutschland dann irgendwann in den 90ern auch den Lügendetektor, den Polygraphen irgendwie dann nochmal.
Undeutsch.
Ja, Professor Udo Undeutsch, genau. Bei dem durfte ich auch studieren. Der war auch sehr eindrücklich. Also tatsächlich von seiner jetzt rein praktischen Erfahrung eben auch als Gutachter, weil das war, glaube ich, so der Erste, der irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg da irgendwie so unterwegs war in dem Thema. Das war spannend. Es war jetzt nicht, wo ich das gedacht habe, da muss ich jetzt unbedingt rein. Und natürlich hat man dann auch schon so mit einer gewissen Vorsicht geguckt und gesagt so, ja, du hast da, ne, Fallstudien, du hast da deine praktische Erfahrung mit einigen Fällen, aber an manchen Stellen, wie wissenschaftlich fundiert ist das denn wirklich, was dann da so passiert? Und insofern nicht. Also spannend, ja. Ich fand auch immer die klinische, fand ich auch persönlich inhaltlich spannend, mir war aber von vornherein klar, ist jetzt kein Betätigungsfeld für mich. Muss nicht sein.
Bartow?
Ich habe klinische ja tatsächlich auch als Hauptfach gemacht, auch wenn formal mein Hauptfach Arbeitsorganisationspsychologie war.
War bei mir beides übrigens.
Ja. Genau, also ja, formal war es bei mir auch so gefühlt, war, aber damals war ich A und Ola. Forensik kam, oder komme ich ja immer wieder mit in Berührung, kam ich auch immer wieder mit in Berührung. Das hört sich jetzt so unglaubwürdig an, aber ich habe mir tatsächlich nie groß Gedanken über Forensik gemacht. Nie. Ich hatte letztes Jahr eine Fortbildung bei Lydia, mit der ich ja kooperiere, wo dann eben auch nochmal so forensische Sachen im Bereich, ne, Pädophilie dann dargestellt wurden. Und ich war jetzt letztens zum ersten Mal in meinem Leben in der JVA mit einem Strafgefangenen im Gespräch. Ich weiß jetzt, dass ich auf keinen Fall in einem JVA-Kontext arbeiten könnte oder wollte. Ich merke tatsächlich, auch wenn sich das jetzt seltsam für viele Leute da draußen anhören mag, mir ist Forensik irgendwie egal.
Ich bin gerade gefragt worden, warum ich so ein klares Nein gebe. Also Forensik ist spannend. Also ich rede immer gerne mit Lydia Benecke über diese Themen. Also ähnlich wie du, Sebastian, finde ich das eine sehr spannende Geschichte. Habe auch über Lydia an einigen Punkten sehr viel gelernt, auch tatsächlich über forensische Psychologie. Tatsächlich ist der Grund, warum ich das nicht machen wollte, weil mir das zu belastend wäre. Allein das Wissen, was für Menschen in der Forensik dann letztendlich landen, in der JVA, mit welchen Verurteilungen, was ist da vorgefallen. Ich weiß nicht, ob ich da gut genug wäre, mich da vom von frei zu machen. Und ich würde das, glaube ich, als zu belastend erleben. Das ist tatsächlich bei mir der Grund.
Also das muss ja jeder für sich wissen. Ich kann jetzt genau. für mich sagen, dass es für mich nicht der Grund ist, weil ich habe ja mit Missbrauchsfällen zu tun, meist eher mit den Opfern, aber auch natürlich auch mit den natürlich auch viel mit den Tätern, fällt mir jetzt gerade mal auf, weil das ja auch bei Sorgerechtsfragen thematisch ein Ding ist. Ich nehme davon sehr wenig bis gar nichts mit nach Hause. Ich finde das Setting, ich finde das doof. Ist nicht mal, ich kann das gar nicht. Ist das nachvollziehbar, dass man sagt, es gibt einfach psychologische Themen, die mich nie interessiert haben. Und das ist so eins. Also Forensik natürlich, Missbrauch, Gewalt und so weiter, klar. Aber die Seite der Forensik, der Arbeit, ich glaube, das ist es. Ich arbeite ja generell sehr ungern kontinuierlich mit Menschen. Generell. Und in der Forensik hätte ich dann noch weniger Bock drauf. Ich glaube, deswegen habe ich da noch nicht mal einen Gedanken dran verschwendet.
Also das Abnorme, wenn ich es denn mal so sagen will.
Lydia Behnke ist keine Psychiaterin, weil das gerade im Chat steht. Lydia Behnke ist, so wie wir, Psychologin.
Genau. Also Psychiater, das ist auch immer so ein Trugschluss, Psychiater sind immer Ärzte, immer Mediziner. Es gibt Psychologen, die arbeiten in der Psychiatrie, aber als Psychologe kann man nicht Psychiater sein.
Doch, wenn man Medizin studiert hat.
Zusätzlich.
Genau, ja, das gibt es ja auch. Das haben wir im Berufsverband ja ein paar
Mal. Dann ist man aber eigentlich auch Mediziner in dem Kontext dann. Aber ja, genau.
Ja.
Ich habe mal ein paar Huxilla-Folgen mit Lydia Behnke mal reingehängt in den Chat.
Wieso ungern auf Dauer geht hier die Distanz verloren? Nö, das ist es gar nicht. Ich bin nicht gut in psychologischer Beziehungsarbeit. So einfach ist das. Ich bin total gut in Diagnostik. Ich bin total gut darin, Gespräche anzufangen. Ich bin, wie ich mit gewissem Stolz sage, sehr gut mittlerweile in Konfliktkrisenintervention. Ich bin eine völlige Niete in beziehungsgestützter Psychotherapie oder psychologischer Arbeit. Ich bin ungeduldig und nach 3-4 Treffen mit einer Person ein Stück weit gelangweilt.
Ja. Dann ist es ja auch gut, dass du das nicht machst.
Das hast du sehr schön erkannt. Für alle.
Erkenne dich selbst. Ja. Das ist immer ein ganz wichtiger Aspekt.
Sabraude. Mhm. Genau.
Deswegen beschäftigst du dich auch viel lieber mit spannenden Themen und State-of-the-Art Techniken wie NLP.
Genau, NLP, ganz großes Thema, mache ich regelmäßig, hilft mir total dabei. Ich weiß gar nicht, wobei es, nein, natürlich nicht, NLP ist für mich in der Theorie Hokuspokus, in der Praxis alter Wein in neuen Schläuchen. Und ihr, meine Kollegen, erklärt jetzt, was ich damit meine. Und ich mache mir hier einen Pilz auf.
Dann macht das der Sven.
NLP, hat man in früheren Sendungen schon mal erwähnt, dass das irgendwie eins von den Themen ist, die auch unter anderem Sebastian irgendwie absolut zum Gähnen findet. deswegen muss ich das jetzt ansprechen. Neurolinguistisches Programmieren war irgendwie gefühlt irgendwie, seit wann geistert das rum? Also ich glaube offiziell seit den 70ern sogar schon. Also ich bin da dann auch irgendwann in den 90ern drüber gestolpert. Also die Idee damals war, man hat sich aus, die Idee klingt erstmal gut, man guckt sich an, was sind so schöne Techniken aus erfolgreichen Therapien und sucht sich da so das Beste zusammen und baut da irgendwie dann so einen neuen Werkzeugkasten drauf, eben zum Thema genau, was Sebastian gerade sagte, Kommunikation, Beziehungsarbeit, wie kann ich da irgendwelchen Menschen helfen? Dann ging es eigentlich, glaube ich, ich sag jetzt mal wissenschaftlich bergab, marketingmäßig bergauf, weil es war dann irgendwie das ganz heiße Thema. Und das ist
sehr schön gesagt.
Ja, weil irgendwie jeder, ne, wie es dann immer so gern ist bei solchen Bewegungen, es kommt dann schnell dazu, es werden Titel und Kurse angeboten, wo man das dann lernen kann und diese Techniken und das ist ja auch alles irgendwie so fluffig und eingängig und an vielen Stellen Und das kann man ganz toll irgendwie im Verkaufsgespräch einsetzen und klar und Marketing und wunderbar. Und Problem ist nur halt, wissenschaftlich ist halt nicht viel dahinter. Also man hat dann auch wirklich mal angefangen, einige von den Vorstellungen von NLP zu testen. Es gibt da keinen geschlossenen theoretischen Hintergrund. Das ist halt wirklich da, wo es herkommt. Es ist ein Sammelsurium.
So wie, ja, das meinte ich mit Praxis. Aber wenn ich das richtig verstehe, habe ich mich mal in NLP reingelesen. Es gibt doch schon diese, vielleicht ist das wieder bei mir fehlt, glaube ich, es gibt doch diese 5 oder 6 Grundannahmen beim NLP, die dann aber wiederum rein esoterisch sind. Oder habe ich das jetzt so völlig schief?
Also es gibt tatsächlich, es sind nicht nur 5 oder 6, es gibt irgendwie, ich glaube, größtenteils, glaube ich, so 20 so Standard irgendwie Sätze eben auch in NLP, die immer wieder gerne vorkommen. Wie ist das so schön? Die Landkarte ist nicht der Weg, glaube ich.
Genau, jetzt habe ich es gerade. Die Landkarte ist nicht das Gebiet.
Menschen das Gebiet
innerhalb ihres Modells von der Wendt grundsätzlich die beste ihnen mögliche Wahl.
Genau, das sind halt eben zum Teil Annahmen, die komplett aus der Luft gegriffen sind oder dann eben auch irgendwie verkürzt sind. Diese wurden dann irgendwo von der, und wie gesagt, einige davon wurden dann eben auch nochmal überprüft und du kannst damit, also es, sagen wir es mal so, es ist halt tatsächlich ein Sammelsurium zum Teil eben Sammelsurium von Sachen, die eben nicht belegt sind.
Und wobei man, also ich habe wirklich viele NLPler in meiner Tätigkeit, gerade im Bereich der Berufsförderung kennengelernt. Und ich kann sagen, wenn jemand NLP anwendet, pragmatisch als Werkzeugkasten von einigen Werkzeugen, die funktionieren und die einfach jetzt irgendwie schick benannt werden, und die aber alle schon eben bekannt waren, also alter Wein in neuen Schläuchen, finde ich das ein Stück weit okay. So, also zum Beispiel auch so Sachen wie Pacing.
Genau,
also,
ne, ich wollte ich auch gerade sagen.
Das Spiegeln der Ausdrücke meines Gesprächspartners ist eine Sache, die mir immer sehr in Gesprächen mit sogenannten Hochkonfliktjugendlichen hilft. Aber, und das ist das, was ich immer wieder sage, um all diese Techniken, die man gut anwendet zu können, braucht man keinen einzigen der im NLP benutzten Begriffe oder dort angebotenen für unglaublich hohes Geld Kursen zu belegen.
Ich finde ja sowieso, dass in meiner Wahrnehmung grundsätzlich so das Thema Kommunikationsseminare im Allgemeinen absolut inflationär benutzt wird. Also es gibt ja eine Unzahl von Menschen, die davon leben, absurd teure Kommunikationsseminare anzubieten, in denen, wie Herr Bartoschek sagen würde, alter Wein in neuen Schläuchen vermittelt wird.
Ja.
Und die immer darin enden, dass die Leute, die so einen Kurs besucht haben, glauben, jo, prima, jetzt habe ich was gelernt, aber dann das eben nicht so tief schürfend erarbeitet wurde, dass man es hinterher umsetzen kann. Und also das ist eine Riesenbranche. Für mich eine ähnliche Branche, die im Wesentlichen erstmal dem Zweck dient, den Trainer das Leben zu finanzieren, wie auch sowas wie Social Media Berater oder sowas. Also auch das ist so.
Die schönste Parodie darauf finde ich tatsächlich Tom Cruise in Magnolia. Da gibt er ja diese Kurse Respect the Cock, Tame the Pussy. So eine Art Pickup-Artist gemischt mit Strategien, wie man jede Perle rumkriegt, mit Kommunikationsschulung, und er bringt da eigentlich alles auf den Punkt und du weißt genau, keiner von denen, mit denen er da arbeitet, in Anführungsstrichen, wird es danach können. Und ich hatte mal in einem anderen Kontext mit meiner Frau überlegt, eigentlich müsste man so ein Seminar anbieten, das heißt, wie kriege ich es hin, Leuten völlig blödsinnige Seminare zu verkaufen. Weil genau das ist das, wo unglaublich, und ich sehe so Trainergehälter hier und da, das ist jenseits von Gut und Böse, was da an Geld verdient wird.
Also jemand fragt mal, was ist jetzt NLP eigentlich genau? Das ist eine sehr gute Frage. Im Grunde, ich würde es auch sowas nennen, im Grunde ist es eine Art von Kommunikationsseminar, wo ich halt irgendwie so einen vermeintlichen Werkzeugkasten kriege. Also Pacing und Leading zum Beispiel, was Sebastian gesagt hat, eben, wie kommuniziere ich mit anderen Menschen? Ich versuche sie halt irgendwie zu spiegeln, ihre Ausdrucksweise in ihrem Verhalten, um dann aber ab irgendeinem gewissen Punkt sozusagen auch die Führung zu übernehmen. Das heißt, sobald ich halt merke, da ist irgendwie ein Rapport irgendwie da, dass ich dann sozusagen anfange, das Gespräch und irgendwie auch das Ganze in eine gewisse Richtung zu lenken, um die andere Person dann halt eben auch auf andere Gedanken zu bringen. Solche Dinge. Oder was immer besonders schön war, fand ich das immer bei NLP, diese Idee, dass du je nachdem, woran du denkst, während du redest, du in verschiedene Richtungen schaust. Also, dass deine Pupillen irgendwie nach oben links, nach oben rechts, nach unten links, nach unten rechts. So, ja, wenn ich mich an etwas erinnere, was, also passt wunderbar zum ersten Thema, nagelt mich jetzt nicht auf die Richtungen fest, aber wenn ich mich versuche, an etwas zu erinnern, dann gucke ich eher nach unbewusst nach oben. Wenn das etwas ist, was ich tatsächlich erlebt habe, gucke ich eher auf die, nach oben auf die eine Seite. Wenn ich mir gerade etwas ausdenke, was ich so eigentlich gar nicht erlebt habe, Klammer auf, ich eigentlich lüge, dann gucke ich mehr nach oben auf die andere Seite. So, und da, wenn ich das halt weiß, dann kann ich halt mein Gegenüber beobachten und dann weiß ich halt so nach dem Motto, erzählt er mir jetzt irgendwie Spökes oder versucht er sich halt echt irgendwie zu erinnern. So, und da ist tatsächlich aber nicht wirklich was dahinter dann an der Stelle.
Da habe ich jedes erste Semester mal bei meinen Polizeistudenten, kommt immer, mehr genau dieses Ding.
Ja.
Sie bringen uns jetzt bei, wie wir der Blickrichtung der Leute erkennen können, ob die uns bei der Befragung belügen. Weil das ist hier in Lie to Me so.
Nein.
Eigentlich gar nicht. So, eigentlich gucken wir uns erstmal Zellverbände an.
Lie to Me ist eigentlich ein schönes Beispiel an der Stelle. Ich glaube, das haben wir aber auch schon mal erwähnt, ne? Weil das ja auf quasi realen Begebenheiten beruht. Mhm. Also Lie to Me, für diejenigen, die es nicht kennen, ist ja eine amerikanische Fernsehserie. Ich weiß gar nicht, glaube ich, 3 Staffeln gab es davon oder so. Tim Roth in der Hauptrolle als ein, ich glaube, Psychologieprofessor, ne, irgendwie auch offiziell, der dessen Spezialität sogenannte Micro-Expressions sind. Das heißt, so ganz kleine irgendwie Gesichtszuckungen, Bewegungen, aus denen man ableiten kann, welche Emotionen sozusagen gerade da im Gegenüber ablaufen, die das Gegenüber aber versucht quasi zu verdecken, was man sozusagen auch wieder als Lügendetektor dann verwenden kann. Und das ist, und die Serie wurde, jetzt habe ich den, ich müsste jetzt mal nachgucken, wisst ihr noch auf Anhieb, wie der Kollege hieß, der da...
Paul Ekman.
Paul Ekman hat tatsächlich als Wissenschaftler diese Idee der Micro-Expressions aufgebracht. Das ist aber natürlich dann sowohl später überhöht worden, als auch natürlich in dieser Serie überhöht worden. Also diese Idee, dass mit gewissen Emotionen gewisse Gesichtsausdrücke verbunden sind und die auch universell sind. In allen Kulturen und weltweit, und das ist dann wieder eine Verallgemeinerung, die so leider nicht funktioniert.
Vielleicht können wir einfach mal an alle unsere Hörer da draußen sagen, liebe Kinder, wann immer ihr in einer fiktionalen Serie oder einem fiktionalen Film, selbst in dieser auf wahren Begebenheiten, wie die kurze Einblendung zu Beginn euch weismachen will, psychologische Fakten vermittelt bekommt, geht davon aus, dass diese zu einem Drittel mindestens genau so nicht stimmen.
Ja, weil auch, genau. Kriminalistische Forensik findet ja auch genauso statt wie bei CSI. Da ist dann ja auch die Genanalyse innerhalb von einer Viertelstunde da.
Ja. Und wenn zwar wenn in 3D schaut, als Hologramm.
Genau. Wenn er auf den Tisch schaut und sagt, ich brauch's aber schneller, dann mitunter. Ich glaube tatsächlich, was mit meinen
Erfahrungen. Oh, Überwachungskamera, zoom doch mal rein. Ich kann das nicht so genau erkennen.
Das,
genau.
Das ist pixelig. Wir machen es mal ein bisschen besser.
Das ist der geilste Effekt. Genau, es ist pixelig. Ich glätte es mal. Warte. Ja. Ja. Da ist eine Verschlüsselung auf der Festplatte. Kannst du sie knacken? Warte, ich probiere es mal. Ja, jetzt. Nein, aber die einzige Serie, von der ich nach meinen Erfahrungen glaube, dass da maximal mitunter, je nach Ort, echt ist, ist Tatort. Also so dieses, ne, ja, könnte ich schneller für dich machen, aber ich habe jetzt Feierabend.
Ja.
Oder die Cops rennen dann dem Täter hinterher und merken einfach nach 20 Metern, Alter, ich habe keine Puste mehr. So, das glaube ich gut. Dieses, alle sind kaputte Kommissare, das halte ich wiederum für nicht so. Aber so diese Grundhaltung, wie Verwaltungsabläufe eben auch bei einer Mordkommission sind, Das glaube ich schon sehr. Ich kenne übrigens jemanden, der bei einer Mordkommission arbeitet. Der hat richtig Rückenprobleme mittlerweile, weil eben genau das, was das Fernsehen uns alles suggeriert, wenn der Fingerabdrücke überprüft, ne, dann sitzt der halt mit einer Lupe am Schreibtisch, das ist hier in einer großen deutschen Stadt im Ruhrgebiet, und beugt sich über den Fingerabdruck und guckt von links nach rechts, von links nach rechts.
Aber Sebastian, da hat man doch Computerprogramme für, die das so übereinander liegen.
Ja, es gibt sicherlich diese Computerprogramme, aber ich erzähle immer wieder gerne, wie mir eine Staatsanwaltschaft einer anderen großen deutschen Ruhrgebietsstadt sagte, sie könnten mit meinem USB-Stick nichts anfangen, weil ihre Rechner keine USB-Ports hätten. Also insofern glaube ich, mag es solche Computerprogramme geben, aber du musst auch Computer haben, auf die du die hochziehen könntest.
Aber weil die Frage auch im Chat kommt, so ist mir das denn nicht klar, wenn ich solche Fernsehserien gucke? Nee, ist vielen Menschen halt nicht klar. Also es gibt tatsächlich dann auch den Begriff des CSI-Effekts, das natürlich dann auf die Serien, ich meine, ich habe auch super gerne CSI geguckt, keine Frage, aber es sind ganz, ganz viele darauf angesprungen, die sagten, oh, das ist super und das mache ich auch und ich will diese Ausbildung machen. Und dann haben mal irgendwelche CSI gesagt, das willst du nicht wirklich, weil genau das gleiche Thema wie bei uns vorhin, ja, Psychologie, für welche Menschen helfen und bla, und das läuft so und so. Nee, das läuft halt nicht wie im Film. Musste ich auch vorhin dran denken, als wir über Forensik gesprochen haben, ganz viel ist natürlich auch geprägt, so gerade in den letzten, als wir noch ein bisschen jünger waren, Schweigender Lämmer.
Ja.
Hier alles, was ansonsten mit Profiling sonst noch so zu tun hatte. Ich habe die Bücher auch hier irgendwie im Regal stehen.
Mörder in meinem Kopf heißt das Buch, glaube ich, ne? Von dem FBI-Menschen oder so. Oder
genau, das erste auf Deutsch.
Mörders oder so.
Genau. Ich würde mal gucken, wo es hier steht.
Allein der
Mindhunter, John Douglas ist das erste. Und Journey into Darkness gibt es auch noch von ihm. Genau.
In Deutschland gibt es den Profiler gar nicht.
Nee. Es gibt eine Fortbildung, die du machen kannst als Beamter bei der Bundespolizei, wo dann Profiling mit drin ist. Aber da ist der
genau.
Du musst Polizist sein und kannst dann diese Fortbildung machen. Du
kannst aber nicht nach dem Abitur oder nach der mittleren Reife sagen, hurra, ich werde jetzt Profiler.
Und du wirst auch nicht als Psychologieprofessor bei Polizisten zu Mordfällen hinzugezogen, wie das Leute mitunter glauben. Ich hatte tatsächlich viel trivialere Probleme, weil ich keine Sicherheitseinstufung im Polizeibereich habe, ob ich überhaupt die Verwaltungsvorschriften, die meine Studenten bekommen habe, lesen darf. Das ist die Realität.
Ja, sind halt Beamte, ne?
Ja, eben. So, ist ja auch wahrscheinlich irgendwie alles halbwegs richtig, aber es ist halt noch viel weniger Feenstaub dabei, als man sich das so vorstellt.
Ja. Also von der Psychologe im Film, ich weiß gar nicht, gibt's gute Psychologenfilme oder Serien?
Reine Nervensache.
Ja, das finde ich auch. Das ist ziemlich, ja. Frasier ist auch gut.
Gute Psychologenserie, ich überlege. Also,
wobei die beiden ja Psychiater sind, das sind keine Psychologen.
Dann kam die Frage, wie wir denn The Mentalist.
Ich fand hier dieses, wie ist das denn mit dem Ulm? Dr. Psycho hieß das, glaube ich, sogar, ne?
Ja, stimmt, die war.
Das fand ich ganz nett. Aber ich mag den Ulm einfach.
Ja. Weimar Tatort.
Ja, ich finde den großartig.
Das ist super. Das ist ehrlich gesagt, mittlerweile ist das der einzige Tatort im Jahr, den ich wirklich gucke.
Oh, guck mal, wir haben den Weimar Tatort, wir haben den Schweiger Tatort, der hat eine ganz große Craft.
Hamburg!
Nein, also natürlich hier Dortmund, ne? Dortmund und
Schweiger Münster. Macht doch nicht Dortmund.
Nein, ich gucke doch keinen Schweiger Tatort, ich bitte dich.
Hast du aber gerade gesagt. In der Öffentlichkeit.
Das wird irgendwer rausschneiden wahrscheinlich und dann sagen ja, gesagt, du guckst den Schweiger-Tatort. Ich bitte dich, ich
das muss ich mir aufschreiben.
Er hat so ein Bild gearbeitet und er guckt den Schweiger-Tatort.
Till Schweiger mittlerweile vor einem Tatort immer an mit ihm und danke ihm dafür, dass wir heute Abend etwas anderes machen können. Er hat noch nie geantwortet. Till, solltest du mich hören? Das hat mich ein bisschen verletzt. Und das hat bestimmt mit meiner Mutter zu tun.
Hier sagt gerade jemand, ich würde Ärger kriegen heute noch.
Im ja, Chat. Schilfi, das ist Alexas Pseudonym. Jetzt okay. Denkt man. Okay. Aber wir haben irgendwie überhaupt wir wollten auch heute gar keinen roten Faden haben, ne?
Nee, Psychologe Neuroquatsch. Deswegen so, ne? Linke und rechte Gehirnhälfte.
Habe ich beide. Sind beide im Einsatz. Es gibt sehr schöne Studien, die zeigen, wenn eine der beiden Hirnhälften gar nicht feuert, dann ist man mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht am Leben. Die andere feuert dann allerdings meist auch nicht.
Ja. Schön zusammengefasst. Nein, worauf ich natürlich hinaus will, ist genau dieses so, ja, nee, wir verbrauchen ja meistens unsere linke Gehirnhälfte und man muss mal irgendwie mehr mit der rechten denken und sei mal ein bisschen kreativer.
Du bist
kreativer.
Ja auch ein Mann. Ne?
Und ja, genau. Mann, mhm. Doch auf psychologische Unterschiede bei Männern und Frauen können wir auch noch gleich kommen. Das, ja. Aber, ja, linke.
Ich mache heute keine Gender-Aussagen. Ich habe jetzt hier mein zweites Glas Absinth gleich weg. Ich mal, aber genau, ja, diese Hirnhälftenasymmetrie-Sachen kann man, glaube ich, relativ klar sagen, ist nicht so. Ja, verschiedene Hirnareale feuern bei unterschiedlichen Sachen. Das hat aber weniger mit der Hirnhälfte zu tun als vielmehr mit dem Hirnareal. Und es gibt allerdings aus Studien, wo man die Verknüpfung zwischen den beiden Hirnen getrennt hat, einige schöne Versuchsaufbauten, die zeigen, dass es Grund zu der Annahme gibt, dass die beiden Hirne mitunter vielleicht getrennte Bewusstseine haben. Aber das ist wirklich Freak-Shit.
Ja, genau, weil dafür musst du halt wirklich den Balken durchtrennen zwischen den beiden Gehirnhälften. Und der Witz ist, dass tatsächlich auch die Forscher, die das damals erforscht haben und wo diese ganze Meer leider herkommt zwischen den eklatanten Unterschieden zwischen den beiden Gehirnhälften, sich selber dann irgendwie von dieser Interpretation dann irgendwann distanziert haben, aber auf Dementi hört dann ja hinterher wieder keiner. Weil die gesagt haben, ja, in dem Fall gibt es da Unterschiede, aber selbst das ist halt irgendwie eine, die sind auch signifikant in Anführungsstrichen, ja, da gibt es Unterschiede. Gleichzeitig kann man sagen, Alexander hat es schon angesprochen, auch Neuroplastizität, falls in einer Gehirnhälfte eins von relevanten Arealen aus irgendwelchen Gründen auch gestört wird, gibt es entsprechend auch wieder Fälle, wo dann an anderen Stellen des Gehirns eben die gleichen Funktionen dann übernommen werden.
Damit typischerweise ist es ja auch so, dass in dem Gesamtkontext beide Bewusstseine eigentlich immer nahezu das absolut Identische erleben. Das kommt ja auch noch hinzu. Also,
da sind wir wieder bei der Erinnerungsforschung
auch, ne? Ja. Du hast einen Kabelbruch, glaube ich, Sebastian.
Ich habe einen Kabelbruch?
Ich glaube, du hast einen Kabelbruch, das könnte es erklären.
Dann gucke ich mal, ob ich ein anderes Headset habe. Bis gleich. Macht das ihr ruhig weiter.
Wir haben doch gesagt, er soll nichts ändern an seinem Aufbau.
Jetzt sind wir wenigstens los, den hören wir nicht.
Er hört euch noch.
Okay. Jetzt auch nicht. Schade auch. Nee, was ich aber erwähnen wollte, also die Unterschiede zwischen den beiden Gehirnhälften sind irgendwie nicht so groß, als dass es irgendwie sinnvoll wäre. Außerdem gibt es keinen Nachweis, dass es bewusst möglich ist, eine Hirnhälfte zu trainieren, sie mehr zu benutzen. Das ist irgendwie, funktioniert nicht. Aber gut. Nee, was ich vorhin meinte, und ich versuche nochmal das Paper zu finden, es gab eine vor einigen Jahren schon eine wunderbare Übersichtsarbeit mal, die man mal zusammengestellt hat, über hunderte von Studien, wo es ist ja immer sehr schön, auch in der psychologischen Forschung, Männer und Frauen gegenüberzustellen. Mit allen möglichen Fähigkeiten, so, ne, wo sind die Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Und diese Übersichtsarbeit hat mal sehr, sehr schön aufgedröselt und wirklich mal so die Gesamteffekte berechnet. Und unterm Strich war so die Aussage, ja, es gibt da in manchen Bereichen auch wiederum statistisch signifikante Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Die sind aber praktisch so klein, dass es eigentlich überhaupt keinen Unterschied macht. Also es gab tatsächlich, also jetzt aus dem Kopf heraus, ich müsste es jetzt nochmal konkret nachgucken, gab es nicht wirklich einen Bereich, wo es jetzt rein wirklich was geistige Fähigkeiten angeht. Männer sind besser in Mathematik oder ne, Frauen machen das besser oder da Erkennungsmöglichkeit.
Hört ihr mich? Hallo, hallo?
Ja, es ist ja ein bisschen blechern, aber wir hören dich.
Ein bisschen blechern, das sollte richtig beschissen eigentlich vom Sound sein.
Weil ist es auch.
Ist es?
Ja, das können wir, glaube ich, nicht anbieten.
Okay, dann habe ich noch ein drittes. Moment.
Okay. Du wolltest gerade weiter.
Ja, also das ist eigentlich ein großer. Es ist natürlich immer schön und damit kommen wir, glaube ich, zu dem Grundproblem, insbesondere auch in der Psychologie, aber das haben wir in der Wissenschaftskommunikation ja ohnehin. Es gibt dann mal eine Studie, wo ein Ergebnis rauskommt, was dann irgendwo in der Presse gleich aufgebauscht wird, dass es dann ja überall und allgemein und in folgenden Fällen und dass das ja auch irgendwie ganz groß und wichtig ist. Und dann guckt man sich mal die Studie an und sagt, ja, das war eine Studie, das war übrigens nicht mit Menschen, sondern das war im Rattenversuch und was tatsächlich passiert ist, ist das und das. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, ja, es gibt da ein statistisch signifikantes Ergebnis, Unterschiede zwischen Gruppe A und B, aber das ist jetzt nicht wirklich in der Praxis relevant. Und dann wird wieder draus gemacht, so ja, endlich der Nachweis, keine Ahnung, dass keine Ahnung, Männer Schweine sind und Frauen als Kühe durchs Dorf getrieben werden. Oder wie war das vorhin?
Jetzt habe ich die dritte Möglichkeit, die ich habe. Was sagt ihr dazu?
Könntest du da ein bisschen die Höhen rausdrehen?
Nein, ich kann, jetzt gehe ich nämlich nicht mehr übers Mischpult, weil ich jetzt hier nur einen USB-Anschluss habe. Da kann ich gar nichts ändern an den Einstellungen.
Klingt jetzt sehr hell, ne, Sven?
Ja.
Ja, hell ist ja nicht unbedingt schlecht. Die Frage ist, höre ich mich nach wie vor...
Wackel mal am Kabel rum.
Hä? An dem Kabel macht doch gar keinen Sinn, dass ich an dem ich wackel, 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 wackel. Das macht, kann ja nichts machen, weil das ein anderes Headset.
Ja, ja, das ist gut. Dann lass drin. Passt.
Okay, dann muss ich mir ein neues Headset kaufen. Dann ist in dem alten wohl ein Kabelbruch.
Ja. Frage kommt gerade im Chat. Multitasking, ne? Sind Frauen tatsächlich multitaskingfähiger? Was sagen wir zum Thema Multitasking?
Nein.
Ja, Multitasking ist so allgemein schlecht und hat nichts mit Geschlecht zu tun.
Genau, Multitasking ist nur die schnelle Abwechslung von vielen seriellen Prozessen, wie man schon in meiner Diplomarbeit hätte nachlesen können, aber hat ja kein Schwein gelesen. Stimmt, tatsächlich, stand in meiner Diplomarbeit. Ihr glaubt das jetzt nicht, ne?
Ja, doch.
Ja. Ja, also der Mensch ist generell nicht gut darin, mehrere Dinge auf einmal zu tun.
Genau.
Bewusst.
Und Menschen, die so wirken, als wären sie gut darin, verarbeiten nicht parallel, sondern switchen nur sehr schnell zwischen den einzelnen Fokussierungen auf den Aufgaben hin und her.
Genau. Es gibt nicht mehrere Rechenprozessoren im Hirn, die unterschiedliche Dinge tun können.
Ja, das wissen wir nicht genau, aber es spricht mehr dafür, dass es nicht so ist.
Es gab da noch eine Frage, will ich gerade drauf, also Multitasking, glaube ich, haben wir dann, glaube ich, gut gut beschrieben. Die Frage Psychoquatsch, wie wahrscheinlich ist es, in einer Psychiatrie zu landen und dann gegen seinen Willen nicht mehr rauszukommen?
In welchem Land?
Ja, ja.
Türkei.
130%, wenn du Erdogan feindlicher Journalisten Arsch. Nein. Nee, die gehen nicht in die Psychiatrie in der Türkei, ne?
Nee.
Die gehen direkt in den Knast.
Also tatsächlich ist es in der Psychiatrie, wenn man da erstmal gelandet ist, in der Psychiatrie, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist, da als normal wieder rauszukommen.
Moment, das war was anderes als gegen seinen Willen. Das meinen ja die meisten.
Ja gut, das stimmt ja hier nicht. Du interpretierst.
Also, ich gehe davon aus, dass der Frager im Auge hatte, gegen seinen Willen auf einer geschlossenen zu bleiben. Und dafür ist die Wahrscheinlichkeit in Deutschland sehr gering.
Ja.
Es gibt die Fälle, es gibt diesen Fall Mollat, wobei ich den nicht bewerten möchte und zum Teil sehr unsicher bin, ob die öffentliche Bewertung da die richtige ist. Aber das sind de facto ganz klar die Ausnahmen. Bei einer Einweisung nach dem PsychKG, also dem Gesetz, der es regelt, wann jemand gegen seinen Willen in eine Psychiatrie, wir sprechen ja meist heute von einer Klinik, gebracht werden darf, ist klar festgehalten, dass diese Person nach 3 Tagen auch von einem Richter gehört werden muss. Und da sind auch relativ enge Kontrollmechanismen angebaut, dass niemand auf Dauer oder dass niemand auf Dauer dort so fälschlicherweise bleiben sollte. Natürlich wird es Fehler geben. Also der muss von einem Richter gehört werden. Gehört werden sollte, steht da gerade im Chat. Ein Richter ist dazu verpflichtet, dem nachzugehen, wenn eine Einweisung nach dem PsychKG erfolgt. Mhm.
Insofern sollte das die Antwort sein. Dann wurden wir gefragt, eine Anzahl Fortbildungen, glaube ich, wenn ich es richtig lese, wie viel Fortbildung wir machen müssen, verpflichtend, weil sich so viel ändert im Bereich der Psychologie. Also wir müssen gar keine Fortbildung machen. Es gibt ein paar Berufsgruppen in Deutschland, die dazu verpflichtet sind, wenn sie in ihrem Berufsfeld arbeiten, direkt Fortbildung zu machen. Mediziner müssen das tun, Juristen müssen das tun und Architekten müssen das tun. Also Psychologen müssen das nicht tun. Und wir beschäftigen uns damit, weil uns das Thema interessiert. So würde ich das beantworten. Aber mich zwingt keiner, eine Fortbildung zu machen.
Ne? D'accord.
Mhm. Ja.
So. Und wir erzählen ja hier sowieso auch immer nur Blödsinn. Das merkt nur keiner.
Ich finde übrigens tatsächlich mittlerweile die Fortbildung immer spannend, die von Nicht-Psychologen gegeben werden. Aber ich glaube, das hat auch mit meinem Bereich zu tun. Also ich habe ganz viel, hat eine junge Fachanwältin für Familienrecht hatte uns hier letztes Jahr mal fortgebildet. Das war ganz, ganz spannend, weil interessanter als die Inhalte, ne, die wir ja zu einem großen Teil hier schon so kannten, war tatsächlich einfach die Denke des anderen Berufsstandes zu verstehen. Und seitdem laufen Sachen auch unsererseits anders, wenn wir Sachen bei Anwälten oder Richtern anfragen. Und das finde ich immer, mittlerweile finde ich das spannend, einfach die Sicht der anderen Berufsgruppen kennenzulernen.
Ja. Ja. Generell ist aber, sich selber fortzubilden, entweder durch Fortbildung oder was lesen, schadet nie. Ich glaube, wir sind auch gefragt, warum Multitasking im Alter schwieriger wird. Typischerweise werden alle kognitiven Leistungen im Alter schlechter. Aber Erfahrung gleicht das aus. Also insofern soll es nicht heißen, dass alte Menschen grundsätzlich nicht leistungsfähig sind. Aber ich glaube, das schnelle Wechseln zwischen... also mir fällt es inzwischen schon schwerer mit meinen 40 Linsen.
Was fällt dir schwerer?
Zuhören, lernen fällt mir nicht mehr so leicht, wie mir das mal gefallen ist.
Bei mir ist es nach Bereichen. Mir fällt es schwerer, neue Bereiche mir anzueignen, während es in Bereichen, in denen ich schon tiefer drin bin, anverwandte Bereiche, leichter fällt als oft auch jungen Leuten.
Ja, gleiches Thema wie vorhin beim Gedächtnis. Du hast mehr drumherum, wo du es einsortieren kannst.
Ja, ne? Genau.
Ja, das ist so, das ist so ähnlich wie, oder das ist nochmal ein Aspekt, der kommt dann das dran, als wenn ich da vollkommen neu reingehe. Das ist ja auch das Schöne, wenn man überhaupt irgendwas lernt und dann irgendwann mal so, egal in welchem Feld, so ein Grundprinzip oder so ein Grundmuster versteht und sagt, so hängt das zusammen. Und plötzlich, ne, hast du da fünf vorher vollkommen wirre Elemente, wo du sagst, das sind alles nur Ausprägungen da und davon. Wunderbar, verstehe ich. Ja, und ja, klar, wenn das natürlich da ist. Und da natürlich aber das, ne, Gebiet vollkommen neu reinzugehen, wenn es dann nicht irgendwie ähnliche Muster gibt wie in was du schon kennst, ist natürlich schwierig.
Ich wollte noch mal einmal kurz auf Männer und Frauen eingehen, weil ja, also die Studie im Prinzip ja sagt, so wirklich unterschiedlich nicht. Ich glaube, dass wirklich viele Unterschiede zwischen Männern und Frauen tatsächlich durch soziale Konstrukte, mein lieber Sebastian, du wirst gerade jubeln, bedingt sind. Also eher gelerntes Verhalten zu unterschiedlich ausgeprägtem Verhalten führen kann und führt, aber eben genau nicht die Genetik dann ausschlaggebenden Punkt hat. Mhm. Wenn man mal von so Aspekten wie zum Beispiel körperliche Kraft und so ausgeht. Also da ist dann die Physiologie unterschiedlich, aber wenn man von rein kognitiven Leistungen ausgeht, eher nicht.
Von kognitiven Leistungen?
Ja, also Sven hat eben von
Eigenschaften.
Eigenschaften, Fähigkeiten ist vielleicht noch eher das
Wort. Ach so, okay.
Besser einparken, räumliches Vorstellungsvermögen, sind Männer besser als Frauen, können besser Karten lesen, so dieses ganze Zeug. Das scheint ja eher nicht so zu sein, als dass es da große signifikante Unterschiede gibt.
Güngtürkön hat bewiesen, dass Frauen kurz vor dem Eisprung Probleme in der räumlichen Wahrnehmung haben.
Mit einer Studie oder was?
Hm? Das ist Fakt. Das ist eine hormonelle Sache. Aber diese Phase ist sehr, sehr kurz.
Also immer wenn Frauen desorientiert durch die Gegend
laufen. Ja, genau so war das nämlich. Ich glaube, so stand es auch in der Studie.
Das war die Operationalisierung.
Running through Bochum. Nein, also es ist wohl tatsächlich so, dass Sachen, die da beim Eisprung an Hormonen freigesetzt werden, Probleme machen können in der räumlichen Wahrnehmung. Genau. Ja, so what? Gar nichts, ne?
Ja.
Ich lasse das jetzt mal so stehen.
Schön, dass das mal einer untersucht.
Ja, also ich sag mal so, diese ganze Männer-Frauen-Thematik, eigentlich wollte ich gar nichts dazu sagen, dann sollte ich jetzt auch die Fresse halten, ne?
Ja, ihr wird gerade gefragt oder reingestellt, Vorurteil, Doppelpunkt, Frauen haben mehr Empathie als Männer. Also ich kenne eine ganze...
Würde evolutionär Sinn machen.
Ja, evolutionär ist aber auch
mal. Oh, Evolutionspsychologie.
Was ist denn mit was? Weiter? Machen wir den Satz fertig?
Da sind immer wahre Dinge dran, aber ich glaube, dass die Ratio inzwischen über unsere Evolutionsanteile drüber schwebt.
Weil wir eine so alte Spezies sind, dass evolutionäre Mechanismen nicht mehr wirken.
Sie wirken sie wirken schon, aber du hast natürlich heute andere, also du bist ihnen ja nicht hilflos ausgeliefert.
Das ist eine ganz andere Frage, ob ich Sachen... Nee, stopp mal. Das sind ja zwei verschiedene Fragen. Die eine Frage ist, gibt es durch Evolution systematische Unterschiede zwischen Spezies A und Spezies B oder innerhalb der Spezies zwischen den Geschlechtern? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist, wollen wir die Unterschiede, die es vielleicht evolutionär gibt, aufgrund der Ratio versuchen zu überwinden oder nicht? Aber das sind ja zwei völlig voneinander zu trennende Fragen. Ich kann feststellen, dass die optimale Männchenstrategie beim Homo sapiens ist, sich mit möglichst vielen Weibchen fortzupflanzen und sich um keines dieser Kinder zu kümmern. Das kann ich festhalten, das ist Fakt. Mhm. Wir können aber dann natürlich sagen, das ist nicht das, was wir als Kultur leben wollen, in der wir Familie und Treue nach vorne stellen wollen. Das ist so dieses, deswegen verwehre ich mich dann auch immer gegen dieses Argument Homosexualität, da kann man ja gar nicht gegen sein, weil das ist etwas Natürliches. Das ist Unsinn. Nicht, was natürlich ist, ist automatisch gut, sondern wir müssen uns dann als Gesellschaft entscheiden unter den Sachen, die natürlich sind oder die auch nicht natürlich sind, wie wollen wir leben und das... lass mich den Satz fertig machen, bevor ihn mir jemand falsch auslegen wird. Und ja, okay. Dass Homosexualität von Natur aus vorhanden ist bei Menschen, ist so gut. Aber das Entscheidende ist ja, dass wir sagen, wir als Gesellschaft sind der Meinung, was zwei erwachsene Menschen an Sexualität miteinander austauschen wollen, geht mal jeden Dritten einen Scheißdreck an, solange sie keinem schaden.
Also entscheidend ist da, ich habe das gelesen, ich gehe da gleich nochmal drauf ein, wenn ich das kann, das mal kurz vorab. Die Definition von natürlich, also ist natürlich das, was dem Erhalt der Spezies dient, ja, also das wäre ja Fortpflanzung, dann ist Homosexualität...
Dem Erhalt des Gens.
Dann wäre Homosexualität nicht natürlich, übrigens die Argumentation der katholischen Kirche, Naturrecht. Wenn aber das natürlich ist, was in der Natur vorkommt, dann ist Homosexualität natürlich total natürlich, weil es halt über alle oder über sehr viele Tierarten und natürlich auch beim Menschen vorkommt. Und zwar schon immer und auch wahrscheinlich sogar noch viel häufiger, als wir das glauben. Also das ist halt so die Definitionsfrage, was heißt in dem Kontext natürlich.
Aber
das
ja, aber egal welche natürliche Definition du nutzt, ist es schlecht irrelevant.
Ja.
Weil relevant ist, wie wollen wir leben.
So, Punkt,
genau. So, aber trotzdem mag es ja Unterschiede von Natur aus geben. Und da verwehre ich mich dann tatsächlich immer wieder davor zu sagen, ja, muss man vorsichtig sein und so. Nö, wenn es gewisse Sachen gibt, dann gibt es sie. Mhm. Ob wir sie so annehmen wollen, das ist ja eine der wunderbaren Sachen, die uns Menschen von vielen anderen Spezies unterscheidet. Wir können uns bewusst dafür entscheiden, anders zu leben, als unser genetischer Code es uns nahelegt. Ja. Ist doch geil.
Ja, also ich bin hier gerade angesprochen worden, da schreibt jemand, dass er in ungerechtfertigterweise in eine Psychiatrie hier in Hamburg eingewiesen worden sein soll, die ich gar nicht kenne, die Einrichtung, weil jemand behauptet hätte, dass er suizidal sei und er sei erst nach 8 Tagen da rausgekommen. So mit den Informationen kann man sagen, wenn jemand glaubhaft versichert, dass ein anderer Mensch suizidal ist, dann ist das Psych-KG, das ist das, was Sebastian gerade schon genannt hat, also da gilt dann der Grundsatz, dass Gefahr für das eigene oder für andere Leben besteht, dann ist durchaus der Gesetzgeber in der Lage, jemanden aus, in dem Fall dann, um ihn selber zu schützen, erstmal zwangsweise unterzubringen in einer Psychiatrie. Offensichtlich hat es dann 8 Tage gedauert, aber immerhin ist man dann ja rausgekommen, weil irgendwer dann festgestellt hat, dass da keine Suizidalität vorliegt. Also finde es aber auch schon irgendwie ungewöhnlich in der Konstruktion, wie es hier im Chat geschildert worden ist, dass jemand behauptet, der ist suizidal und dann wird man gleich in die Psychiatrie eingeliefert.
Kann ich mir alles vorstellen?
Ja.
Muss ich ehrlich sagen, habe ich gerade im Jugendbereich, da hast du teilweise auch keine andere Möglichkeit.
Ja, da bist du erstmal so, dass du sagst, erstmal zur Sicherheit.
Genau das. Ne? Und natürlich werden das keine 8 schönen Tage gewesen sein. Aber ohne jetzt despektierlich wirken zu wollen, 8 Tage sind halt 8 Tage und nicht eine lange Zeit.
Ja, und dann, da sind wir dann mal in einem ganz anderen Aspekt, den ich ja sehe, dass, das kritisiere ich ja häufig genug, gerade im Bereich der, ich sag da mal, sogenannten P-Fächer, sowieso so einiges schief läuft, generell was Finanzierung angeht, dann ist dann vielleicht auch der Oberarzt mal nicht da, weil der Urlaub hat und dann traut sich keiner, da nochmal eine Diagnose zu stellen. Ist dann sehr, sehr ungut gelaufen, sollte so auf keinen Fall passieren. Trotzdem ist das Recht in Deutschland so, dass die Gesellschaft sagt, in solchen Fällen begeht man eher den Fehler in Richtung des Schutzes einer Person. Ja, Oberarzt war da. Also das ist gut, da kommen wir jetzt auf eine andere Schiene. Wenn das dann alles so war, dass die dich trotzdem 8 Tage nicht rausgelassen haben, dann ist das sehr ungut gelaufen. Kann passieren, ist sicherlich nicht angenehm. Aber wir sind keine Psychiater, wir haben alle drei noch nie in der Psychiatrie gearbeitet und das wäre jetzt sehr müßig, diesen Fall hier aufzurollen, weil...
Ja, es wird vor allem, also auch wenn wir Psychiater wären, würde es ja grundsätzlich die eigentliche Frage nicht in ein anderes Licht rücken. Ja. Sind Kontrollmechanismen da, die eine dauerhafte Unterbringung oder lang- und mittelfristige Unterbringung gegen den Willen einer Person verhindern sollen. Und wie immer das ist, wenn es Gesetze gibt, gibt es immer Fälle, wo diese Gesetze versagen. Und in freiheitlichen Gesellschaften ist das eben so. So hart das klingen mag.
Und Sven ist eingeschlafen.
Nö, ich überlege gerade, wie wir die Kurve kriegen.
Wohin? Wohin willst du denn die Kurve kriegen? Ich kann eine holprige Überleitung machen.
Anderem Psycho- oder Neuroquatsch?
Aber es wäre Quatsch, da jetzt genau ins Detail zu gehen, zumal das dann ja auch bilateral würde. Aber apropos Quatsch, vielleicht haben wir auch noch neueren Quatsch oder wie wir Psychologen sagen, Neuroquatsch.
Genau, und wenn's, bevor wir da in die letzte 3/4 Stunde haben wir ja nur noch, oder 40 Minuten gehen. Also ich würde noch mal eine Pause vorschlagen.
Okay, ja, können wir machen.
Und dann hören wir jetzt Erinnerungen.
Psychoquatsch. Hab ich was. Alles klar. Da sind wir wieder.
Okay.
Audio-Nachhilfe-Fan. Wasser-Check machen wir das später.
Es kam gerade nochmal die Frage, Psych-KG sei nicht immer gerecht. Und es wurde dann auch die Frage gestellt, ob es überhaupt Sinn macht, oder zielführend sei, suizidale Menschen gegen ihren Willen festzuhalten.
Ja.
Das ist eine gesellschaftliche Frage. Und hier in Deutschland ist der gesellschaftliche Konsens, dass man das tun soll. So.
Es macht auf jeden Fall Sinn. Also das ist für mich auch eine grundsätzliche Frage der Menschenwürde, weil viele Menschen, die Suizid begehen wollen, dies aus einer psychischen Lage heraus machen, die sie nach 3-4 Tagen vielleicht schon anders beurteilen lässt. Und da kann man dann den Fehler eines begangenen Suizids nach einem erfolgreichen Suizid nicht mehr korrigieren. Insofern ist das einer der wenigen Fälle, wo sogar ich als Libertärer sagen würde, da ist schon ganz gut, dass man eine Möglichkeit hat, solche Menschen eine Zeit lang vor sich zu schützen. Was nochmal anders aussieht bei der Frage, so Sachen wie ich von ansprach, Hemingway oder generell selbstbestimmt sein Leben ein Ende zu setzen, ist für mich nochmal ein anderer Punkt.
Ja. Ist so. Wir haben übrigens, Sebastian, damit wir die Vertragsstrafe nicht zahlen müssen.
Ach, Jens.
Och, oh, ja, ja.
Also, wo es übrigens Bücher ohne jeglichen Neuroquatsch gibt, ist der JMB-Verlag dann noch.
Da gibt es ein sehr gutes Buch aus der Schriftenreihe des Instituts Bartoschek zu einem psychologischen Thema, nämlich Entwicklung und Veränderung von Bindung, psychologische Aspekte von Adoptionen, eben erschienen bei JMB von einer Mitarbeiterin von mir mit einem wunderbaren Geleit und Vorwort ihres Chefs. Und das kann man bei JMB käuflich erwerben. Ich würde es tun, wenn ich nicht schon 10 Stück davon erworben und verschenkt hätte.
Ja. So, ich glaube, dann haben wir heute auch zumindest noch die Vertragsschmaß. Schrift uns irgendwie noch den Bogen gekriegt.
Puh.
Genau.
Hat Sven noch was vorbereitet?
Sagen wir es mal so, ich habe hier viele Ansätze. Vorbereitet in dem Sinne, als wir so über das Thema Psycho- und Neuroquatsch kamen, gibt es natürlich ein Thema, was momentan noch eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird.
Achtsamkeit?
Eine Kuh.
Achtsamkeit ist auch ein schönes Thema. Nein, ich meinte tatsächlich erstmal diese ganzen schönen, netten, bunten Bilder aus MRTs, die dann irgendwie mit irgendwelchen
Neurophysiker. Das ist so 90er, Sven, das guckt sich heute keiner mehr. Oh,
ja, du meinst wie Psychoanalyse.
Hatten wir das nicht auch schon?
1890er. Ja, das haben wir tatsächlich mal erwähnt. Ich wollte es nur an dieser Stelle auch nur noch mal sagen, von wegen Quatsch und Überinterpretation. Diese schönen bunten Bilder und Studien, die man da irgendwo sieht, wo man irgendwie dann jetzt irgendwie das Gehirnareal gefunden hat, in dem XY stattfindet, wo ich dann auch sage, so what, dass bei irgendwelchen Vorgängen irgendwas im Gehirn passiert, ist, glaube ich, relativ klar. Nur dadurch, dass man weiß, wo das passiert, ist mir noch nicht groß irgendwie geholfen. Plus eben genau das Thema, dass da sehr, sehr viel Statistik dahinter hängt, dass das nicht wirklich so, wie man das auf dem Bild sieht, bei einem einzelnen Menschen aussieht, weil das irgendwie auch eine Zusammenstellung irgendwie aus diversesten Messpunkten ist und ja, ganz, ganz viele methodische Probleme hat. Hatten wir an anderer Stelle schon mal erwähnt. Wollte ich nur noch mal darauf hinweisen, weil es, glaube ich, zum Titel passt.
Spannend ist ja eigentlich genau der umgekehrte Gedenke. Uiuiui, jetzt wirkt er aber.
Warst du draußen?
Ich war gerade tatsächlich im gut gelüfteten Bad hier. Spannend ist ja eigentlich andersrum. Ne? Was ist, wenn es Prozesse, Denkprozesse, Fühlprozesse, wie auch immer gibt, denen man keine Struktur im Hirn zuordnen kann? Das finde ich eigentlich die viel spannendere Frage. Ne? Wenn man das mal so sacken lässt, ist das eigentlich echt übel. So für die ganzen Somatiker, also diejenigen, die glauben, dass es immer eine körperliche Ursache für ein psychisches Phänomen gibt. Und die Frage ist tatsächlich, was ist, wenn es nicht so ist?
Ja, die alte Frage, wo ist denn genau das Bewusstsein, ne?
Ja.
Da geht's ja schon los. Welchen Teil?
Unvergessen, das fragte Professor Bossart in einem Einführungsseminar zur klinischen Psychologie. Bossart macht Eickler, hatte damals früher eigentlich Kognitionspsychologie gemacht und eine dieser tatsächlich eher dem Helfersyndrom anheimfallenden Studentin meldete sich ganz stolz und sagte, im Hirn! Und Bossart guckte sie völlig fassungslos an und sagte, dass es nicht im kleinen rechten C ist. Ich denke, das überrascht niemanden hier.
Ja, aber Bewusstsein ist halt so ein Ding. Bewusst sind wir, auch wenn jetzt gerade mal kein Areal im MRT gerade feuert, ne? Mhm. So, also egal wie entspannt du bist dir bewusst. Und da ist dann, leuchtet gerade mal dann nichts sonderlich stark auf. Entweder wird da nichts gut genug abgebildet oder...
Ja.
So, also das ist halt, das finde ich aber auch an der Psychologie, also gerade so dieser Bereich der Neurowissenschaften ist für mich eigentlich ein Bereich, also da, ich bin da natürlich viel zu alt für, aber das wäre so ein Bereich, wahrscheinlich auch wenn ich deutlich klüger wäre, als ich das bin, der forschungstechnisch, glaube ich, unglaublich interessant ist. Extrem schwierig.
Habe ich oft mit Kollegen drüber geredet. Nein, ich glaube, dass diese ganze Neuro-Sache unterm Strich keine großen Erkenntnisse bereithalten wird.
Ja, ich glaube, welche Neurosache? Das ist jetzt also.
Also die Verortung von Prozessen im Hirn wird, glaube ich.
Ja, ist ja mehr.
Ich gehe weiter. Also genau das ist ja das Punkt. Der Punkt. Im Moment haben wir als mehr oder weniger einziges Instrumentarium genau das. Zu schauen, welche Neuronen, also welche Nervenzellen im Gehirn feuern, wann oder feuern, wenn du was machst. Aber die Frage ist ja natürlich, haben wir irgendwann andere Möglichkeiten, die Prozesse im Gehirn zu messen, die vielleicht präziser und genauer sind? Also ne, es müsste ja nur jemand vielleicht irgendwann mal ein neues Verfahren entwickeln, was dann neue Einblicke gebe. Oder man kommt auf die Idee zu sagen, ist es gar nicht entscheidend, dass Neuronen feuern, sondern man kann das ganz anders abbilden. So, das ist so ähnlich wie, da habe ich für mich ganz privat persönlich so ein Bild Richtung Astrophysik. Irgendwann hat man festgestellt, das passt alles nicht, was wir hier berechnen. Es muss irgendwas geben, was keiner sieht, was keiner messen kann. Und das macht, schlacht mich jetzt nicht, 70-80% der Masse des Universums aus, Dark Matter. Also das nennen wir jetzt mal so. Also irgendwas ist da, was wir nicht messen können. Und das macht aber eigentlich das Gros des Universums aus. So, das wissen wir jetzt mal. Und das ist für mich so eine Analogie von dem ganz Großen auf das ganz Kleine. Es gibt so viele Dinge, von denen wir wissen, dass sie da sind, weil wir uns ja bewusst sind, oder wir glauben zumindest, dass wir bewusst sind. Das ist ja, ne, da geht es ja schon los, da kommen wir dann in die Philosophie hinein. Ähnlich wie übrigens auch in der Astrophysik an einigen Punkten.
Ist halt eine verdammt gute Simulation, in der wir uns befinden.
So. Aber so meine ich das. Und da stelle ich mir manchmal so vor, dass vielleicht gar nicht mehr in unserer Lebenszeit oder vielleicht auch nie, aber vielleicht irgendwann gibt es so einen Schnipp und dann plötzlich kriegt man ganz neue Erkenntnisse. Und gerade der Bereich ist einer, der zumindest die Möglichkeit für ganz neue.
Und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass dieser Bereich daran krankt, auch in dem, wie du es dargestellt hast, dass wir in unterm Strich Modifikation von linearen Kausalitäten denken. Und die Verrechnung, die echtes menschliches Verhalten ausmacht, ungleich komplexer ist als das, was sich bioorganisch widerspiegeln lässt.
Ja, aber vielleicht gibt es ja irgendwann Quantencomputer, die das simulieren können.
Aber dann nimmst du ja schon wieder, merkst du das? Du nimmst wieder die nächste Analogie.
Ja, klar, natürlich. Ja.
Vielleicht ist aber einfach das Hirn.
Vielleicht ist das so, ja.
Ein nicht analog zu betrachtendes System in seiner Gänze.
Ja, gut, also ein Quantencomputer ist ja nicht mehr analog und auch nicht kausal.
Ist mir bewusst. Dankeschön. Ist mir sehr wohl bewusst.
Ja.
Aber die Frage ist tatsächlich, Analogien sollen ja Sachen vereinfachen und klarer machen. Das Ding ist halt, und das ist so das, was meine Überzeugung mittlerweile ist, das Hirn ist ungleich, oder ich glaube, dass das Hirn keine Reduktion auf eine Analogie zulassen wird.
Der zweite Gedanke philosophischer Natur, den ich dann auch immer wieder habe, ist, weil wir das Gehirn ja nur haben als das Instrumentarium, was uns die Untersuchung ermöglicht, sind wir vielleicht da auch eingeschränkt.
Du hast, ich kann es dir nochmal empfehlen, ich mache sowas ungern, zu sagen, lies dies oder so, aber ich kann dir wirklich wärmstens Solaris empfehlen.
Habe ich doch.
Das Buch gelesen?
Hörbuch gehört.
Okay, ja, ich ja auch, das meine ich ja mit Buch gelesen. Ja, aber genau das Problem. Ich glaube, dass es und das, deswegen mag ich wiederum auch unsere Psychologie, dass die Betrachtung von Symptomen und von Prozessen meiner Meinung nach zielführender sein wird, als zu versuchen, den Wirkmechanismus auf das Hirn reduziert zu verstehen. Das siehst du ja in der Debatte über den freien Willen.
Ja, ja.
So, ne, dann hast du Forschungsergebnisse, die nahelegen, also für die, ne, zur Erklärung, es gibt Forschungsbefunde, die zeigen, wenn ich gewisse Hirnareale stimuliere, direkt, also ich berühre das Hirn mit einem Reiz, kann ich eben gewisse Reaktionen direkt am Hirn auslösen und der entsprechende bewusste Gedanke zur Bewegung dieses Areals wird danach anscheinend, da kommt Sven jetzt wieder mit genauer zeigen und so weiter, geformt, wodurch die Frage nach der Freiheit des Willens aufgeworfen wurde für einige. Die Frage, oder wo ich viel mehr Energie investieren würde, wenn ich könnte, nochmal neu, ist tatsächlich die Verknüpfung zu Philosophie, also Psychologie, Philosophie und all das, was man vielleicht so, weiß ich nicht, wie nennt man das? Gesellschaftskunde? Gibt's irgendwie so ein Fach? Irgendwie sowas. Weil ich glaube, das ist das, was den Menschen eigentlich interessiert. Den Menschen interessiert eigentlich der Mensch und wie er, was er aus, also ich finde so Verrechnungsmodelle, soziale Kognition und sowas, das finde ich einen ganz spannenden Bereich. Was nicht heißt, also natürlich, wenn du sagst, du würdest gerne in dem Bereich mehr machen, dann ist das natürlich unbenommen. Aber ich glaube, dass die Erwartungen, die man an den neuropsychologischen Bereich stellt, zu hoch sind.
Ich finde das gar nicht schlimm, weil die Analogie hast du, ich finde das ja wunderbar mit dem Vergleich auch der Astrophysik und der Kosmologie. Da stellt sich ja genau die gleiche Frage. Also, wo man dann gesagt hat, auch in der theoretischen Physik, naja, wir postulieren jetzt mal, also hier eventuell ein Universum, das irgendwie 21-dimensional oder 13-dimensional ist, kann man sich das sind wir eigentlich in der Lage, uns das in irgendeiner Art und Weise sinnvoll vorzustellen, wenn dem tatsächlich so ist, können wir das sozusagen durchdringen, was das bedeutet, wo ich dann zum Schluss sage, und das ist auch genau das Thema, also auch selbst wenn ich selber kritisiert habe, also jetzt hier die Hirnforschung da an der Stelle, was einige Anwendungen angeht, das ist Grundlagenforschung, das sind Forschungen in bestimmte Richtungen und es wird in jedem Wissenschaftsbereich etwas geben, wo wir sagen, naja, also wenn ich mir das so angucke, ich glaube, das ist ja ein Irrweg und so und sind nicht die wirklich wahren Fragen, die wir beantworten müssen, X, Y und Z. Man soll mal schön die Forschung in die Richtung forschen, das ist halt momentan eben auch der Weg. Und im Zweifelsfall gibt es dann die nächste Generation, die sagt, ja, sorry Leute, das war ein Irrweg und es geht jetzt in eine andere Richtung. Mhm. Wir haben aber auf dem Weg ein paar interessante Sachen rausgefunden. Vielleicht nicht in der Antwort auf die Frage, die wir eigentlich gesucht haben, aber wir haben dann ein paar interessante Sachen rausgefunden, die auch wiederum in der Anwendung, in irgendeiner Anwendung technologisch auch irgendeine Bedeutung haben.
Es ist doch sowieso schon, also ganz kurz nochmal auf die Astrophysik zu kommen. Es ist doch sowieso, du brauchst ja noch nicht mal die 13 oder 21 Dimensionen. Es ist doch völlig absurd, dass inzwischen die Infrarotteleskope, die so um die Erde rumfliegen, 13 Milliarden Jahre in die Vergangenheit gucken können.
Ja.
Also allein das kriegst du doch gar nicht mehr verarbeitet. Du siehst eine Infrarotaufnahme, die 1,5 Milliarden Jahre nach dem Urknall bildet. Jetzt. So. Das ist schon so absurd, dass man sich das gar nicht mehr vorstellen kann. Also das, also da kommst du schon, ohne dass du an Multiversen denkst oder an andere, kommst du an die Grenze dessen, was du weißt, was du nachweisen kannst, wo dir aber eigentlich das Vorstellungsvermögen dafür schon fehlt. Also in dem Bereich kommen wir ja da sowieso schon an den Punkt, wo du immer sagst, das ist okay, das ist toll, das stelle ich mir jetzt mal gerade vor, aber Universum ist doch unendlich und wieso kann ich jetzt 13 Milliarden Jahre in die Vergangenheit gucken? Distanz und bla und blub und gleichzeitig dehnt sich alles aus. Also irgendwie, da hört es ja schon auf.
Und das offenbar viel schneller, als man noch angenommen hatte. Ist mir irgendwie gestern als irgendwie, ich habe leider die Studie nicht gelesen, aber auch schon wieder als Schlagzeile untergekommen, dass anscheinend irgendwie die Ausdehnung auch wieder schneller ist, als man vorher dachte. Ich glaube, mein Punkt ist, Neurowissenschaften persönlich finde ich auch spannend. Und ich glaube, es ist einfach, wir werden in keinem dieser Felder jemals an den Punkt kommen, dass wir sagen, ja, okay, so ist es, wir haben es rausgekriegt, Haken dran, anderes Thema. Dass sich das halt komplett auf irgendwas reduzieren lässt, sondern es wird immer geben, ja, Moment, aber, ne, genau das. Was heißt das denn jetzt konkret? Hier gibt es übrigens noch folgende Effekte. Das können wir nicht erklären. Ja, es ist tatsächlich viel zu komplex. Da hilft uns auch unser Quantencomputer an der Stelle nicht. Wird es immer geben. Es ist, es ist dieses schöne Thema, eventuell, also wenn wir Glück haben, es ist eine asymptotische Annäherung. In den meisten Fällen ist es Trial and Error. Ja, also.
Ja. Ich habe übrigens von einem sehr prominenten Hörer per direkter Message noch einen Wunsch bekommen. Einem nicht näher genannten Archäologen, der etwas fragt, gespaltene Persönlichkeiten, ob es die wirklich gibt. Das haben wir ja auch schon mal erörtert, aber da können wir vielleicht noch mal ein, zwei Sachen zu sagen, Sebastian, oder?
Ja, gibt es, heißt dissoziative Identitätsstörung.
Aber
noch genauer?
Aber wieder genau die gleiche Einschränkung. Ist aber nicht so, wie es in Filmen dargestellt wird.
Ja.
Und sehr, 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 sehr selten.
Selten, ja.
Ich hatte einen, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ne? Ja, ich einen jungen Mann hatte, der eine Ente auch war.
Ja. Ja.
Das war sehr befremdlich.
Ja. Ich habe zu dem Thema Psychoquatsch habe ich tatsächlich eine Buchempfehlung. Und zwar
Neue Rutloff.
Nein,
der neue Rutloff, genau.
Rowold erschienen.
Leider nicht, nee, auch nicht im JMB Verlag. Nee, das Buch ist leider schon, das Original ist leider schon vor 7 Jahren erschienen. Ich schmeiße es auch mal in den Chat rein. Erstmal das Englische, ich finde das irgendwie ganz lustig. Also vier Psychologen, tatsächlich Amerikaner, Lilienfeld, Lynn, Ruskio und Beierstein. Beierstein der ist eigentlich Australier gewesen, leider ist er schon verstorben, hat ein hervorragendes Buch über Graphologie geschrieben, wo er das komplett auseinandernimmt. Das Buch heißt im englischen Original The Right Stuff ist, glaube ich, das beste Buch irgendwie
zum Thema Graphologie. Wie der Song Graphologie. Von New Kids on the Block für die etwas älteren Semester.
Ja, fast. Auf jeden Fall.
Doch, der hieß so, The Right Stuff.
The Right Stuff?
Ich glaube, Sven, also wenn ich jetzt
the
richtig deute... Right,
write wie writing, schreibe.
Ach so, okay, Entschuldigung.
Wortspiel. Wortspiel. Nein, egal. Die haben zusammen ein Buch geschrieben, 2009 veröffentlicht, im Englischen 50 Great Myths of Popular Psychology, also wo die wirklich in Kapiteln irgendwie so 50 Themen, so Vorurteile oder Ideen auseinandernehmen. Ein paar davon haben wir auch schon angesprochen. Ich habe geguckt, es gibt auch eine deutsche Ausgabe davon, erschienen 2011. Im Deutschen heißt das 25 populäre Irrtümer der Psychologie. Finde den Fehler.
So, du hast gesagt, Das sind Australier, ne?
Nee.
Es waren im Original 50 und im Deutschen
haben sie 25 draus gemacht.
Ja, aber das ist doch die Umrechnung von Dollar auf Euro.
Also ich habe keine Ahnung, welche sie da unterschlagen. Aber sie haben tatsächlich, also wir haben interessanterweise, wenn ich nur mal so ein paar, das menschliche Gedächtnis arbeitet wie ein Aufnahmegerät, haben sie irgendwie auch drin. Linkshirn, Rechtshirn. Das allererste, was sie drin haben, ist dieses schöne Most people only use 10% of their brain power. Ne? Das ist
ja.
Scientology.
Scientology lässt grüßen. Nein, aber da sind auch noch...
Ich benutze übrigens immer 100%.
100%?
Oh.
Ja. Das, dann würde ich sagen, aufpassen, dann hast du Epilepsie, mein Junge.
kann man sonst noch mal... Ach so, da gibt es dann zum Beispiel auch so Sachen wie... Ach so, ja, Mozart-Effekt, ne? Auch sehr
oh,
schön.
Oh, ja. Ja, stimmt. Oh, erinnert ihr euch an diesen wunderbaren Vortrag von diesen Wiener Skeptiker?
Ja, in Wien.
In Wien zum, ja, zum Mozart-Effekt?
Großartig.
Ich kann ja Akzente nicht nachmachen.
Nee, da war ich nicht dabei, leider.
Oh, das war echt ein Highlight. Vorgetragen in diesem Wiener Schmäh, das war toll.
Das können wir vorstellen. Also für alle Hörer, die es nicht kennen, Mozart-Effekt ist diese Vorstellung, dass es sich positiv auf die kognitive Entwicklung von Kindern auswirkt, wenn sie bereits im Mutterleib Mozart hören.
Oder auf die Milchmenge von Kühen.
Ja, auch da.
Scheiß, das gibt es in ne? Das war nämlich auch das Design deren Studie, meine ich, ne?
Nee, ja. der Studie, also auf jeden Fall, das, ich dachte, die Milchkuh-Geschichte ist real, im Gegensatz zu dem Mozart-Effekt.
Ja, das dachtest du,
ja.
Ist aber falsch.
Oh, okay, gut. Auch wieder was gelernt.
Thema Träume kam mir gerade auf. Könnte man sicherlich mehr zu machen. Ich habe eine Buchempfehlung, weil mich das Thema Träume schon lange, lange, lange interessiert, weil ich eine gewisse Zeit in meiner Spätadoleszenz Probleme mit Albträumen hatte. Das Buch heißt Träume, unser nächtliches Kopfkino, ist von 2013 und stellt alle nicht psychoanalytischen Befunde, die es zum Thema Träume gibt, zusammen. Und stellt zweierlei fest. Zum einen hat man durch die Psychoanalyse in der seriösen Psychologie ein bisschen Angst vor dem Thema Träume gehabt. Man hat sich da irgendwie nicht so recht rangetraut, hat gesagt, das ist irrelevant und so weiter und so fort. Mittlerweile gibt es da eine recht eine zunehmende Forschungslage in dem Bereich. Und ich kann dieses Buch empfehlen, da geht es um ganz viele kleine Details. Also wie ist das mit dem Einschlafen, mit dem Durchschlafen? Kann ich Träume bewusst steuern? Es gibt tatsächlich belegt, die eine kleine Anzahl von Menschen, die bewusst in Träumen oder die sich bewusst ist, dass sie in Träumen ist und dort Sachen gestalten kann. Allgemein weiß man mittlerweile, Träume oder das, was wir träumen, steht sehr wohl auch in Zusammenhang mit der Stimmung, die wir beim Einschlafen haben. Wir können auch Stück weit die Träume, die wir kriegen, steuern, aber eben nur Stück weit. Es findet sich in diesem Buch eine schöne Auflistung von Albtraumarten, wie sich Albträume auch verändern. Ich kann dieses Buch einfach nur empfehlen. Es wäre tatsächlich zu viel, um jetzt mal eben schnell das Ganze auseinander zu nehmen, was in diesem Buch dargestellt ist, weil das viele, viele, viele Einzelstudien sind. Man kann aber sagen, das, was viele vielleicht so aus psychoanalytischer Traumdeutung kennen, also, ne, keine Ahnung, du träumst irgendwie von, ich weiß nicht, irgendeinem Wesen, das dich verfolgt mit einer großen Nase und das ist in Wirklichkeit dein Papa, der dich mit seinem großen Penis irgendwas möchte. Ne? Keine Ahnung, sowas denken ja Psychoanalytiker wahrscheinlich. So einfach ist das Ganze nicht.
Das bringt uns quasi zurück zum Anfang der Sendung. Wir hatten nämlich auch noch eine Frage zwischendurch mal von Adrian zum Thema, was wir denn von Neuropsychoanalyse halten oder wissen. Dem bin ich mal nachgegangen. Neuropsychoanalyse, das wurde quasi erfunden oder ist etwas von einem gewissen Mark Solms. Das ist ein südafrikanischer Psychiater, der ist inzwischen in den USA tätig. Der ist bekannt geworden, weil er hat nämlich zu Träumen geforscht als Neurologe. Und hat tatsächlich da auch ein paar wertvolle Entdeckungen gemacht, wie sozusagen Träume auch neurologisch in unserem Gehirn sozusagen entstehen und verarbeitet werden. Dann geleitet das, also ist jetzt meine Wortwahl, aber ein bisschen ab, weil was er tatsächlich versucht, ist sozusagen das, was er in der Neurologie entdeckt, quasi als Beleg zu nehmen oder in Verbindung zu bringen mit den Konzepten der Psychoanalyse, und zwar der klassischen Psychoanalyse nach Freud. Er versucht also, das beides irgendwie unter einen Hut zu bringen. Das Problem bei der ganzen Geschichte. Ich konnte nicht rauskriegen, dass das irgendwie einen Erkenntnisgewinn hat. Es hat so ein bisschen den Anschein, er versucht halt irgendwie genau das, was wir vorhin gesagt haben. Ja, da gibt es neue neurologische Erkenntnisse und ich versuche die jetzt irgendwie zu matchen auf das, was Freud mal gesagt hat, beziehungsweise ich suche jetzt irgendwelche Belege dafür in den neuen Erkenntnissen, dass halt Freud mit seinen Ideen recht hatte. Das ist irgendwie, klingt so nach irgendwie, ich pack da neue Label dran an oder alte Label quasi an, ne, an neue Erkenntnisse. Aber das aus dieser Synthese ist für mich da irgendwie noch jetzt kein großer Erkenntnisgewinn also gekommen. Das ist alles, was ich dazu rausfinden konnte. Ja, es klingt für mich auch so ein bisschen nach vergeblicher Liebesmüh an
vielleicht noch
der Stelle.
Ein kleiner Funfact zum Thema Träume. Ich habe also ich erinnere 99% meiner Träume nicht. Das ist ganz amüsant. Also ich habe eigentlich...
Das weißt du doch gar nicht, wenn du sie nicht erinnerst.
Ja, es ist halt, ist halt witzig, weil ich habe echt null Traumerinnerungen seit Dekaden ist das bei mir so. Was ich aber kürzlich hatte vielleicht zum Thema Träume, das ist nochmal ganz spannend, weil mich das sehr mitgenommen hat. Ich hatte kürzlich eine Hypnagoge Halluzination. Mhm. Und das fand ich doch nochmal, das hat mich schwer beeindruckt. Also nicht nur die Halluzination, sondern dann eben auch, wie das war. Also was
ich nochmal kurz, genau.
Ja. Also Hypnagoge Halluzination ist im Übergangszustand zwischen Einschlafen und Wachzustand kann es zu Halluzinationen kommen, häufig visuell, gelegentlich auditiv, also dass man was hört und selten, ganz selten taktil, also dass man eine Berührung bekommt. Eigentlich verbunden mit einer gleichzeitigen Paralyse des Körpers, das heißt, dass man sich nicht bewegen kann, weil im Prinzip schon, das ist ja so ein Mechanismus, dass man im Schlaf wird der motorische Kortex, also der Bereich des Gehirns, der Bewegung steuert, so ein bisschen abgekoppelt vom Körper, damit man eben im Traum nicht um sich schlägt oder herumläuft. Das ist dann das, was bei Schlafwandlern manchmal nicht gut klappt.
Oder was ich selbst beobachten kann bei Kleinkindern. Ja. Also mein Sohn, wenn der läuft im Traum,
dann läuft der.
Und mitunter kriege ich dann die Tritte in die Nieren ab. Aber es hat irgendwie auch was sehr Süßes.
Ja. Und was mir da also passiert ist, ist, dass ich im Prinzip, man kennt das, man wacht nachts vielleicht auch nochmal so auf und will sich nochmal rumdrehen. Und ich lag also auf der rechten Seite und als ich quasi aufgewacht bin, gefühlt, sondern eine sehr, sehr große, also nicht übernatürlich groß, aber eine sehr, sehr große schwarze Spinne hing direkt vor meinem Gesicht. Jetzt muss man wissen, dass ich latent Arachnophob bin. Das heißt, ich fühle mich in Gegenwart von Spinnen nicht so super wohl. Und bin dann schreiend aufgesprungen und habe erst quasi, als ich hinten neben dem Bett stand, realisiert, was passiert ist. Was dann dazu geführt hat, dass unsere beiden Katzen, weil ich offensichtlich sehr laut geschrien habe im Schlaf, sehr tief und sehr laut, aufgesprungen sind und auch Alexa dann natürlich irgendwie neben dem Bett stand und ich wusste, was Sache ist. Ja. Und ich nur gesagt habe, da war eine riesige Spinne und so, jetzt muss man wissen, dass bei uns, wir haben da fast 3 Meter hohe Deckenhöhe, da war keine Spinne. Und es ist auch sehr unrealistisch, dass ich, wenn man jetzt ein Schlafzimmer kennt, kann man das nachvollziehen, dass ich genau an dieser Stelle eine Spinne herablassen würde von einer 3 Meter hohen Decke. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, dass da eine Spinne war. Das heißt, das war tatsächlich, so wie sich mir darstellt, eine hypnagogene Halluzination. Aber das war in dieser Sekunde absolut real und ich habe fast einen Herzkasper gekriegt. Und das hat mich doch sehr beeindruckt, zu erleben, wie einem der Verstand was vorspielen kann. Hat mich echt mitgenommen. War aber eine Phase, wo ich sowieso ein bisschen schlafdepriviert war, wenig geschlafen habe, irgendwie unruhige Zeit irgendwie.
Begünstigt das alles, ne?
Ja, man weiß das dann immer alles. Also
im Nachhinein ist man klugscheißer bei dem Moment.
Ja, in dem Moment stehst du halt schreiend neben dem Bett, ne?
Scheiße, ey. Ja.
Also das, so viel nochmal zum Thema Träume, Schlaf. Und das ist auch das erste Mal, dass ich das hatte. Ich kannte natürlich das Phänomen und habe auch mit Menschen gesprochen, die ähnliche Dinge berichtet haben. Ich kann es jetzt nachvollziehen. Also ich kann durchaus nachvollziehen, dass irgendeine dunkle Gestalt am Bett steht oder es gibt ja auch so, Sebastian, das ist ja so eine von deinen Thesen, die du häufig auch mal vertrittst, ist, dass so die Menschen, die berichten, dass sie nachts im Schlaf von Außerirdischen entführt worden sind, vielleicht auch Opfer einer solchen Hypnagogen, Halluzination. Das ist, um es mal deutlich zu sagen, absolut scheiße real. Und du hast keinerlei Mechanismus an der Stelle zu realisieren, dass es eine Halluzination ist.
Also, Da schließt sich ja ein Kreis eigentlich zum Beginn der Sendung. Es ist so real, wie für das Hirn etwas real ja, sein kann.
So. Genau. Es ist absolut real konstruiert. Punkt.
Punkt. Wir. Ich würde sagen, wir sind durch. Wir haben
ja, ne? Sowas von.
Schon länger, schon seit.
Ja gut, nee, jetzt nicht psychologisch, ich meinte jetzt so inhaltlich.
Ich werd hier gerade per Direktnachricht gefragt, das ist ein schönes Schlusswort, ob Mozart auch mehr Milch gab, wenn er seine eigene Musik gehört hat.
Mozart hat ein wunderbares Leck mich am Arsch Ding, kennt ihr das?
Ja, kenne ich, ja.
Das ist wunderbar.
Sag's für alle.
So ein Kanon, ein Leck mich am Arsch Kanon hat er geschrieben.
Also jetzt auch wirklich Mozart oder nicht goethisch im Arsche? Egal.
Ich glaube am Arsch tatsächlich bei Mozart. Was aber unwahrscheinlich ist, ne? Ach herrje, ist das jetzt schon wieder so eine konstruierte Leck mir den Arsch fein recht schön sauber. Mhm. Hat er als dreistimmigen Kanon geschrieben.
Das ja. Muss ich gleich mal auf YouTube suchen.
So.
Genau,
und mit diesem Gedanken entlassen wir jetzt alle Hörer in ihre Träume.
Und zwar in einem dreistimmigen Kanon. Auch nicht ja, schön. Ich schmeiße es mal eben in den Chat. Ich habe es gefunden hier direkt bei YouTube. Es war ein sehr bunter Abend.
Ja.
Ja.
Das sogenannte Volksfest der Psychologie.
Schön, dass ihr alle dabei wart im Chat. Schön, dass ihr so aktiv euch beteiligt habt. Das hat Spaß gemacht.
Ja, vielen Dank.
Schön, übrigens auch mal mit euch beiden mal wieder eine Sendung zu machen. Ist ja auch schon wieder ein paar Tage her.
Ja, ja. Dito.
Ja. Die nächste Sendung ist gar nicht so ewig lang hin. Können wir vielleicht auch schon ankündigen. Wir haben zumindest geplant, dass wir Anfang Juli die nächste Sendung schon machen. Und zwar, ich sag mal so, zum Thema Essen.
Ich schau mal eben, ja, tatsächlich.
Ja. Ja.
8. Juli.
8. Juli.
Essen ist ein schönes Thema.
Essen. Gucken wir mal, was war
alles. Und zwar... Essen als Kulturhauptstadt des Ruhrgebiets.
So ist das.
Genau.
3 Stunden über eine wunderbare Stadt im Ruhrgebiet.
Ja. Vielleicht kann ich dann noch mal ganz kurz den Abschluss, der zu Beginn gefordert wurde. Morgen ist nämlich Tag der deutschen Zukunft sogenannter Tag der deutschen Zukunft in Dortmund. 1000 Neonazis wollen aufmarschieren. Alle diejenigen, die aus dem Pott kommen und die sagen, wir wollen was machen, seid dabei, ihr findet, auch wenn die Polizei Dortmund in bekannter Unfähigkeit das Ganze den Leuten nicht sagen wollte, wo auf ruhrbarone.de die jetzt wohl recht wahrscheinliche Demonstrationsroute dieses Packs dargelegt. Macht was dagegen. Das ist echt kacke.
Interessanterweise ist morgen auch in meinem aktuellen Arbeitsort Bad Segeberg eine rechtsradikalen Demonstration geplant worden. Da weiß ich, dass der Verband Kiel, der Partei Die Partei, schon zu einer Gegenaktion aufgerufen hat. Und wer da aus dem Raum Bad Segeberg kommt, sollte da vielleicht auch mal hinfahren. Ich kann es leider nicht, weil wir hier mit der Hamburger Partei im Landesverband eine Aktion geplant haben, anderer Natur. Aber Nazi Dreckspack sollte man immer begegnen und auch deutlich machen, dass sie die Welt ein bisschen falsch sehen. Und am besten...
Ich habe übrigens ganz kurz gegoogelt, warum 4. Juli, weil ich natürlich dachte jetzt an Unabhängigkeitstag der Staaten, aber das kann ja nicht der Grund sein. Ich sehe gerade 1926 fand der erste, am 4. Juli 1926 fand der erste NSDAP-Parteitag statt.
Na, ist
vielleicht ist das der Hintergrund des Ganzen.
Reizendes Datum, ja. Und am besten, wenn ihr dagegen demonstriert, schmeißt nicht Steine und weil Gewalt ist auch nicht so wirklich eine Lösung.
Genau.
So.
So, jetzt aber wirklich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Vielen Dank an Sebastian und an Alexander.
Und natürlich vielen Dank an Sven, dass du uns gehostet hast heute Abend wieder.
Ja, ohne Streamabriss. Genau. Ohne Streamabriss.
Wir hatten nicht einen Streamabriss.
Ich bin begeistert. Ja.
Ja, ich bin berührt.
Oh, müssen wir uns
sowas machen. Wie, genau.
Genau.
Ich werde heute Nacht gut schlafen und vielleicht sogar träume ich was.
Ja.
Alles ich werde morgen ausschlafen. Morgen ist mein Ausschlaftag. Sonst Sonntag, aber morgen ist meiner. Sonst habe ich nämlich morgens früh Kinderdienst, aber morgen nicht. Und jetzt weiß der Hörer schon viel zu viel private Details von uns. Glück auf.
Morgen ab 12 Hamburger Innenstadt könnt ihr Huxela und die Partei Hamburg treffen, wenn ihr wollt. Mhm. Müsst ihr uns mal suchen.
Oder ansonsten auf nach Dortmund. Alles klar. So. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.